Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Herzlich willkommen zu einer ganz ruhigen und besinnlichen Folge. Vor uns sitzt jemand, mit dem ich eine Schnittmenge auf jeden Fall schon habe. Wir sind nämlich beide gelernte Friseure. Ich weiß gar nicht, ob Sammler der richtige Begriff ist, aber das werden wir gleich noch klären. Vor uns sitzt Johannes Hohlfeld. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Wir klären es gleich.
Ich will sofort wissen, was ein Sammler ist und wer die Sammlerberechtigung hat.
Würdest du dich als Sammler bezeichnen?
Nein, inzwischen nicht mehr.
Weil?
Also als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, habe ich natürlich Tätowierung gesammelt. Ich habe ja auch früher in einem Tätowierladen gearbeitet, so schon seit ich 17 war bis 19 ungefähr. Und da auch so wahrscheinlich aus Mangel an finanziellen Mitteln, habe ich auf jeden Fall auch Tätowierung gesammelt von allen Leuten, die halt da gearbeitet haben und so. Aber irgendwann hat nur noch Hannes vom Blut und Eisen tätowiert. Und auch viel inzwischen überdeckt und so. Also jetzt kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass ich sammel.
Mhm. Für alle, weil ja, ist ja leider ein Podcast, das heißt, man sieht dich nicht.
Man kann jetzt nochmal schnell das Foto gucken, da sieht man zumindestens.
Man kann genau sich das Foto angucken, da sieht man das Gesicht.
Ja.
Ansonsten hast du einen komplett schwarzen Oberkörper.
Und Unterkörper.
Und Unterkörper, das konnte ich nicht recherchieren. Ich habe nur den Oberkörper gesehen bei dir auf Instagram. Ja, der Unterkörper und Oberkörper sind fast flächendeckend schwarz.
Na, es gibt schon Konzept ein bisschen. Also okay. Da gibt es schon Muster, so Strukturen, würde ich inzwischen eher sagen.
Ja.
Aber ja, ist weitgehend schwarz, bisschen rot.
Genau, rot sieht man auch am Hals, ansonsten ist der Hals auch komplett zu und für alle, die es jetzt nicht sehen und sich auch kein Foto angucken, das Gesicht ist auch bis auf Mund, Nase und Augen fast gemustert, durchgemustert.
Ja.
Durchkonzeptioniert.
Inzwischen durchkonzeptioniert, genau.
Die Ohren sind noch ein bisschen wenig tätowiert. Die kommen bestimmt noch, ne?
Ich weiß nicht, irgendwie fand ich es auch so ganz gut. Ich habe jetzt neulich mal überlegt, ob ich die Löcher mal rekonstruieren lasse und habe mal jemanden gefragt, das zu machen, aber...
Wen hast du gefragt? Ansgar?
Enrico vom Naked Steel, aber der hat mich an Ansgar weiterverwiesen, ja. Tatsächlich. Ja.
Genau, da habe ich mich auch angefragt gerade erst.
Ah, okay.
Schnellstmöglich.
Ich glaube, er ist gut gebucht, weil er die Koryphäe der Rekonstruktion ist. Klassik-Tattoo.
Ach so.
Gehört ihm das nicht sogar?
Ich glaube, der Laden gehört ihm so mittlerweile.
Ja, ne?
Und ich finde es so witzig, weil er ist auch der mir die Tunnel gemacht hat.
Ah.
Das wäre jetzt einfach konsequent, wenn der sie auch wieder zumacht.
Ja, ich habe die natürlich selber aufgeschnitten und ich glaube, das ist eine ganz schöne Aktion, die aber es wird er schon hoffentlich hinkriegen. Wenn ich es überhaupt mache, aber so langsam bin ich durch, glaube ich, damit. Ich habe schon 10 Jahre keinen Schmuck mehr da drin getragen. Irgendwie wäre es, glaube ich, ganz cool, das mal wegzumachen.
Ist auf jeden Fall die Voraussetzung, dass man mindestens 6 Wochen keinen Schmuck drin hat. Du bist also schon
safe,
dass man direkt anfangen kann. Kein Sammler. Für uns war ja Sammler ursprünglich die Definition, wenn man halt von sehr vielen verschiedenen Tätowierern tätowiert ist. Aber ich fand jetzt, dass Johannes hier gut herpasst, weil er viel tätowiert ist, wenn auch jetzt am Ende von einem Tätowierer.
Aber wenn du sagst, du hast vorher dich fleißig tätowieren lassen, dann hast du ja eine Sammlung, die jetzt bloß nicht mehr sichtbar ist.
Ja.
Oder hast du schnell aufgehört?
Nö, ging. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt so viel tätowiert bin, ist halt wegen Hannes eher.
Mhm.
Also das war einfach so, dass ich bei dem so ein Vertrauensverhältnis hatte und mir das so gut gefallen hat. Also ich habe früher mal mit Christoph zusammengearbeitet, der auch hier im Podcast war.
Mhm. Grüße.
Und ja, genau, Grüße. Und
wo habt ihr zusammengearbeitet?
Im Nightliner.
Ach, okay.
Ja.
Ach, witzig.
Und der hat mich also auch öfter tätowiert. Und irgendwann, so als mein erstes Kind geboren ist, da war ich schon okay tätowiert, aber jetzt noch nicht wirklich voll. Aber da hatte ich irgendwie so die Idee von, irgendwas muss jetzt nochmal passieren. So. Dann war ich schon selbstständig und das erste Kind und verheiratet und dachte, ja, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und dann war das so ein bisschen so ein bisschen aufbäumen, dass ich dachte, jetzt mache ich mal die Unterarme. Aber wer soll's machen? Also bis dahin war ich schon komplett raus und hatte gar keine Ahnung mehr, wer das machen soll. Und dann fiel mir Christoph wieder ein und dann habe ich überlegt und recherchiert, wo der inzwischen arbeitet und habe den dann gefunden bei Blut und Eisen damals.
Mhm.
Und ich hatte zu der Zeit aber nicht so ein super gutes Standing so bei Blut und Eisen, weil ich habe mich da schon mal ganz früher von Hannes tätowieren lassen, da war ich aber noch nicht volljährig und habe da ein falsches Datum auf mein Dings der Einverständniserklärung geschrieben und das fand dann Mario, der damalige Inhaber, nicht so gut und insgesamt war das so ein bisschen turbulent, sage ich mal, also meine erste Blut- und Eisenzeit. Und
hätte jemand gewusst, dass du das bist, wenn du dann
wieder reingegangen bist? Ja, das wussten alle.
Okay.
weil ich ja zu der Zeit damals auch Piercer war und Mario, der sehr liebenswürdig ist, aber auch sehr eigen, das war ja damals ein bisschen schwierig. Und ich wusste dann gar nicht so genau, ob ich mich da in den Laden trauen kann. Aber das war mit Christoph total schön und der hat dann richtig an meinen Unterarmen so Blackwork-Sachen gemacht, so schwarze Blöcke gemacht, ein bisschen widerwillig, aber er hat dann irgendwie gesagt, ja, das hat mir einfach, er tätowiert mir einfach, was ich haben will.
Für und seine Verhältnisse ja zu der Zeit eigentlich was er nicht gemacht hat, ne?
Nee, gar nicht.
Also es war wirklich nur auf Wunsch von dir.
Ja.
Was heißt denn damals, in welchem Jahr befinden wir uns?
Warte mal, Miller, meine Tochter ist jetzt 14, also da so.
Vor 14 Jahren.
Gut, ungefähr.
Und jetzt kommen wieder die rechnerischen.
Und dann wollte ich meine Hände tätowieren und dann hat Christoph aber wirklich gesagt, ey, das wäre echt cooler, wenn Hannes die macht. Er will das nicht machen.
Der neben angesessen hat die ganze Zeit.
Und dann habe ich zu Christoph gesagt, Mann, ich weiß nicht so genau. Und Christoph meinte, der fragt mal Hannes, ob das okay ist. Und Hannes wusste, glaube ich, am Anfang auch nicht so genau, ah, mit dem war doch mal was früher und so. und dann war es aber irgendwie, haben wir uns da beide überwunden und dann war es cool. Und dann habe ich mich da so gut gefühlt und so wohl gefühlt, dass ich dann wirklich dachte, okay, mit Hannes würde ich mich den Rücken trauen, weil ich immer so Angst hatte vor dem Rücken.
Mhm.
Ja, auch einfach wegen so einem Riesenprojekt, ne? Weil du einfach weißt, wenn du den anfängst, dann hast du jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr oder Jahr damit zu tun.
Achso, dir war auch klar, wenn, dann willst du was ein Konzept auf dem Rücken.
Na, gibt ja Leute, die anfangen halt
zu patchen dann so.
Ach so, nee. Da war auch schon so ein Ornament drauf.
Okay. Mhm.
Das war auch mein einziges Tätowiererlebnis bei dem Ornament vorher, wo mir mal die Lichter ausgegangen sind, so kreislaufmäßig. Und deswegen hatte ich irgendwie total Angst davor. Und ich wusste aber, Hannes arbeitet fast nur im Liegen, also eigentlich nur im Liegen, außer mal kurz, um ein paar Linien vorzukratzen oder so. Und da dachte ich, mit dem mache ich den Rücken. Und dann ging es eigentlich irgendwie los. Weil wenn so ein großer schwarzer Rücken fertig ist, sieht so ein weißer Hintern komisch aus.
Und dann macht man
also
den Hintern.
Ja, und das führte einfach eins zum anderen.
Was hast du denn vorher, kann ich für Bilder haben, was hast du denn gesammelt motivmäßig und von wem, also so kunterbunt?
Ja, ich meine, ich habe ja so früh angefangen, ich habe mich ja mit 15 schon das erste Mal tätowieren lassen. Und
weißt du noch, was das erste war und wo?
Ja, das war so eine kleine grüne Echse auf dem Bein und damals hat der damalige Freund von meiner Schwester, also meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich, der wollte sich tätowieren lassen. Darüber habe ich dann so die ersten Tätowierzeitungen gesehen, war davon ziemlich beeindruckt und der ist dann nach Prag gefahren, um sich dort tätowieren zu lassen. Ich weiß aber nicht mehr warum. Und dann haben wir so eine kleine, ich durfte da halt mit, so. Und dann habe ich mir gedacht, da fragt bestimmt niemand, wie alt ich bin.
Ja.
Und so war es dann auch. Und dann habe ich halt gesagt, ich hätte gern so eine grüne Echse. Das war einfach, glaube ich, da so, also wann war ich denn 15? 95, 96?
Also so eine Musterechse, so eine Ornamentechse oder nee, so eine nee, realistische?
So eine, ja, so eine realistische mit Schatten.
Oh, wirklich?
Das war halt, ja, das war da halt so. Und dann habe ich gesagt, die hätte ich gerne so groß wie geht, aber weil ich nicht viel Geld hatte, war die halt ganz klein.
Selbst in Prag.
Mhm. Aber die war gut, also die war auch, ja, die Qualität war gut, war keine schlechte Tätowierung. Auf dem Bein, auf der Wade. So.
Wade.
Ja.
Die hast du auch nicht stehen lassen?
Nee, ich bin da überhaupt nicht emotional mit so Sachen.
Oh, okay. Mein erstes Tattoo, egal.
Ja.
Das würde auch, glaube ich, eigenartig aussehen jetzt. Aber die könnte dann auf einem schwarzen Block mit Schlagschatten. Ja,
die könnte noch so einen kleinen, so ausgespart wie so ein Museumsdings.
Ja, das könnte ich hätte ich mit vielen Tätowierungen machen können, aber ich hänge da nicht so emotional an so Sachen. Mhm. Ich war dann eher für Design irgendwann.
Ja.
Nach der Echse kam erstmal die Volljährigkeit oder hast du weiter, wie hast du illegal weitergemacht?
Nee, ich habe dann tatsächlich nochmal gesagt, die Echse ist zu klein, da muss so ein Treibel um die Echse rum. Und habe dann meiner Mama, ehrlich gesagt, ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, entweder das macht irgendwer, der nicht fragt, oder du schreibst mir eine Einverständniserklärung. Und dann hat sie das widerwillig gemacht.
Mhm.
Es war aber niemand bekannt. Das ist auch der einzige Tätowierer, von dem ich weiß, der schon gar nicht mehr lebt. Der hatte irgend so einen Laden, auch im Prenzlberg.
Mhm.
Und Und dann bin ich relativ früh schon im Nightliner gelandet. Also ich habe dann angefangen, so ein bisschen mit Sicherheitsnadeln rumzupiercen und habe dann halt ziemlich arschcool bei Micha, der damals der Piercer im Nightliner war, gesagt, ich bin übrigens auch Piercer. Und darf ich dir mal hin und wieder über die Schulter gucken? Und dann war ich da irgendwie drin und habe da irgendwie das Piercen gelernt und da gearbeitet.
Toll.
Und dann natürlich bei den... Ja, hat geklappt. War auch einfach Bedarf.
Ach so, stimmt, andere Zeit, ne?
War ja. Das nach, also es war nach der Schule dann, nachdem du die Schule abgeschlossen
hast? Na, abgeschlossen wäre übertrieben. Also,
du hast keine Schule abgeschlossen.
Doch, ich bin so Halbjahr Elfte bin ich ausgestiegen. Da habe ich dann schon so viel im Tätowierladen rumgehangen, dass ich dachte, jetzt, also das hatte dann keinen Sinn mehr. Ich bin dann da sowieso nicht mehr hingegangen.
Bist du Berliner?
Ja. Ja.
Wo bist du geboren?
In der Maria-Heimsuchung.
In Pankow. In Pankow, genau. Mhm. Und wo bist du zur Schule gegangen? Wo war dieser 11. Klasse-Abbruch?
In Althonschenhausen. Also ich habe in Weißensee gewohnt, aber da war die Schule.
Mhm. Okay.
Ich war aber auf super, super vielen Schulen. Wir sind so viel umgezogen, deswegen war ich auf ganz vielen Schulen. Aber da war ich dann zu der Zeit.
Und wie bist du aufs Nightliner gekommen und dann da zu sagen, ich möchte jetzt hier lernen oder ich möchte jetzt hier arbeiten und dir über die Schulter gucken?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, da einfach piercen lassen. Okay. Bin einfach über einen Tätowierladen, dann bin ich reingegangen und habe mich piercen lassen. Mhm. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, was.
Es gab auch nicht mehr so viel, also es gab ja auch noch nicht so viele Läden zu der Zeit.
Also war so, ich würde mal sagen, so das letzte Ende von dieser anderen Zeit, von der früheren Zeit.
Von der, wo wir früher sagen. Ja, wo Yvonne auch erzählt hat, wie wenig es zu der Zeit gab, ja.
Ja, genau, wobei Yvonne ja quasi, also dieses, was hier heute The New Kids on the Block sind, das war ja früher Yvonne. Also das waren ja genau die, ne?
Ah, ja.
Also das waren ja so die, wo man dachte, ah krass, jetzt machen Leute irgendwie was ganz anderes und ja, sind freundlich oder keine Ahnung.
Ja, naja. Und Nightliner war ja so ein bisschen... Genau, Nightliner war Motorrad und...
Ging so, also das war eigentlich auch, das war, ich würde sagen, für die damalige Zeit, also ich kann da echt nichts Schlechtes drüber sagen. Also das war schon so... Bisschen angeprollt so. Wahrscheinlich, weil ich mag, dem der Laden gehört hat, auch so, ich meine so ein bisschen BFC-Hintergrund, aber.
Ich wollte gerade sagen, das aber so da war waren, meine Wahrnehmung.
Aber trotzdem war das irgendwie, da waren tolle Leute. Also ich glaube auch, ich habe mal mit Christoph irgendwann mal drüber gesprochen, aber ich glaube auch, der hat da eigentlich eine gute Zeit gehabt und hat sich immer.
Gearbeitet, ist ja krass.
Wir haben uns eigentlich immer fair behandelt gefühlt und Michael, der da gepierst hat, ist sowieso super sweet. Also das war eigentlich, war eigentlich meine coolsten Jahre, glaube ich. Hat Spaß gemacht.
Hast du dann da richtig als Piercer gearbeitet oder eher nur immer
doch schon, aber jetzt nicht mit so einem Arbeitsvertrag oder so.
Nee,
aber ich habe da richtig
aber
als ich habe da gepierst.
Du warst Piercer sozusagen.
Ja. Ich habe mich als Piercer verstanden und
wie
damit
lange
Geld verdient.
Bis du entschieden hast, eine Friseursbildung zu machen?
Ich habe dann Zivildienst gemacht irgendwann und da habe ich so das erste Mal so einen richtigen offiziellen Rahmen gespürt und fand es irgendwie auch ganz gut. So richtig feste Zeiten und richtig Struktur. Und danach bin ich aber nochmal ins Nightliner sogar zurück. Und dann haben meine Eltern ehrlich gesagt einfach ein bisschen gesagt, so ey, willst du das jetzt immer weitermachen? Willst du nicht erstmal eine Ausbildung machen?
Aber da warst du schon volljährig, ne?
Da war ich 19 dann oder 20 sogar. Und dann habe ich ziemlich naiv, weil meine damalige Freundin Friseurin war, gedacht, ja, wäre ich Friseur. Also so die Berufswahl eigentlich super naiv.
Genau. Bei welchem Friseur hast du gelernt?
Im House of Hair in Mitte.
Echt? Ah, okay. Ja, den kenne ich noch. Ja.
Oh, ist ein ganz toller Laden, gibt es schon ewig.
Gibt's
und
ja immer noch,
oder? Gibt es immer noch und die beiden Mädels, die das machen, machen das auch wirklich ganz toll. Ich gehe gern mal Kaffee trinken hin und wieder. Also jetzt die letzten schwierigen Jahre nicht, aber sonst.
War deine Berufsschule auch damals in der Färbeliner?
Ja, zuerst die erste sogar noch in Lichtenberg, erstes Lehrjahr und dann in der Färbeliner.
Ja, ja, lustig.
So war das. Naja, ist ja schon.
Ist schon länger her.
Wann war der Meister? Ja, fast 20 Jahre her.
Ja. Ach, Meister, stimmt. Man braucht ja auch eine Zeit lang einen Meister, ne, um Laden zu
öffnen. Immer noch, ist Pflicht.
Immer noch? Ja. Okay, ich dachte, es reicht, wenn du einen Angestellten hast. Der
Ach so, ja, das geht auch, aber das ist ja totaler Quatsch, dann bist du ja von dem abhängig.
Ja.
Also es war eigentlich klar, ich habe das auch, das war so das erste Jahr, wo man beides, wo man das sofort machen durfte, ohne Praxiszeit. Und ich habe das im gleichen Jahr auch gemacht, also direkt nach der Ausbildung in den Meisterkurs und war quasi im gleichen Jahr auch, hatte ich den Titel und habe mich dann noch direkt selbstständig gemacht, also ich war noch nie angestellt.
Jetzt hast du einen Laden, ne? In Prenzlauer Berg.
Ja.
In der Straße?
Stahlheimer Straße.
Wir müssen ja auch
24.
24.
Der heißt wie ich, Hohlfeld Friseure, ja. Ist ziemlich groß, nicht zu übersehen.
Ja, und sehr hübsch. Interior und so, sehr hübsch. Danke. Du legst viel, viel Wert auf Ästhetik.
Naja, das ist das, was von meinem Job noch übrig geblieben ist. Ne? Ich bin ja nicht mehr selber am Stuhl, schon seit 5 Jahren oder so. Und dass der Laden schön aussieht und die Leute sich wohlfühlen, das mache ich.
Fehlt es dir?
Dann würde ich es ja machen. Also ich könnte jetzt Haare schneiden gehen. Ja. Also Also ich schneide manchmal noch Haare, aber nur so ehrenamtlich, das mache ich so in der Stadtmission manchmal. Mhm. Aber das ist halt was anderes. So, ne? Das hat jetzt nicht so viel mit der totalen Ästhetik zu tun. Da geht es eher darum, dass die Haare kürzer sind als vorher.
Ja.
Und dass man einfach coole Sachen macht mit denen.
Ja. Kommen wir zurück zur Tätowierung. Mhm. Wann war klar, dass du nicht nur ein paar vereinzelte Tätowierungen haben möchtest, sondern dass jetzt der Tag gekommen ist, dass man das Konzept aufbaut. War das dann nach dem Rücken schon?
Ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Ja. Wie weit sah deine normale, also nicht schwarze Tattoo-Sammlung aus?
Also wie viel das schon war.
Genau, dass ich ja ein Bild habe.
Also ich hatte schon immer, mich hat dieser Laden Blut und Eisen ja immer so fasziniert von Anfang an, dass ich so einen Hang zu diesen ornamentig schwarzen Sachen auch hatte. Und da musste man eher noch nach Tätowierern suchen, die das sich überhaupt so trauen, also die einfach mal so einen schwarzen Block irgendwo hin tätowieren, ne? Haben dich ja noch alle gefragt, was der Quatsch soll, ne? Ist ja gar nichts.
Ja.
Und dann habe ich, also an den Oberarmen hatte ich so von Christoph und von Zapper, der damals da gearbeitet hat, der ist aus Polen und ist, glaube ich, wieder in Polen schon viele Jahre. So ein bisschen auch so Oldschool-Zeug, ich fand so Oldschool-Zeug halt auch immer super cool.
Farbig oder auch
auch farbig. Und Christoph hat auch so Schwalben auf meinem Hals tätowiert, von denen noch so Überreste hier vielleicht. Naja, aber man muss es wissen.
Man muss es wissen, ja.
Also ich hatte relativ früh tatsächlich schon Halstätowierung zumindest. Da habe ich Ärger gekriegt im Nightliner, als ich mir die habe tätowieren lassen. Da haben die gesagt, dass ich dafür noch zu jung bin. Aber dann waren sie ja schon da.
Ach, weil du dann die Unterarme noch nicht hattest. Und
genau. Das ging dann aber, als ich Lutz kennengelernt habe, den du ja auch gut kennst.
Jawohl.
Oder bist du nicht sogar sein Azubi gewesen?
Richtig.
Reden wir von Lutz Lehmann?
Der berühmte Lutz Lehmann,
der sie alle vorgebracht hat hier.
Der sie alle vorgebracht hat, genau. Lutz habe ich halt irgendwann auf einer Convention in Berlin kennengelernt, weil seine damalige Freundin mal meine Kinderliebe war.
Ach, da kommt die
Frage. Genau. Und da dachte ich, die kenne ich irgendwo her. Und so habe ich Lutz kennengelernt. Mhm. Weil mein Papa kommt aus Finsterwalde, wo Lutz herkommt. Und ich war also als Kind und Jugendlicher ganz viel in Finsterwalde.
Habe ich gerade Grüße gesagt?
An Lutz?
Hm? Na, wenn nicht, dann Grüße, ne?
Jetzt die Grüße an Lutz Lehmann. Hardcore Inc.
Hört er sowas? Der ist doch so Eigenbrödler.
Glaube ich. Ich weiß nicht, was Podcast ist.
Ich glaube auch.
Also jedenfalls nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass er Arnold, aber Tattoo glaube ich auch nicht mehr. Ich frage mal nach.
Ja, und Lutz, um das mal, also ohne zu eitel zu wirken, aber ich habe ja den Lutz hervorgebracht, weil Lutz halt damals, als ich ihn kennengelernt habe, hat er halt noch mit selbstgebauten Maschinen und so gearbeitet in der Wohnung und hat mich dann, oder wir haben uns auf der Convention kennengelernt und super verstanden und ich habe dann mit Lutz eigentlich seine ersten vernünftigen Maschinen gekauft, weil ich damals über das Nightliner schon so ein bisschen wusste, was man so haben muss, so, ne, so diese so Mickey Sharps oder ich kannte so diese Namen und dann sind wir auf der Berlin Convention ins Hinterzimmer, wo man nur mit Gewerbeschein rein darf, aber ich glaube, dass ich da rein konnte wegen des Nightliners. Ich weiß nicht mehr genau, aber man durfte da gar nicht rein als Gast. Und dann hat er Maschinen gekauft und dann wurde der von mir auch genötigt, mir Sachen zu tätowieren.
Ach toll.
Und der hat mich auch eine Weile tätowiert. Mhm. Aber der hat sich halt total in dieses Realismus-Ding dann entwickelt und das.
Was hat er dir tätowiert oder was habt ihr zusammen euch?
Na, wir haben so Ornamentik-Sachen auch konstruiert.
Schwarz-grau?
Schwarz-schwarz.
Schwarz-schwarz.
So schwarz wie damals halt ging, ne?
ging damals anderes Schwarz als jetzt?
Naja, Talents halt, ne? Ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was, also.
Damals ist man noch ein Schreibwaren angegangen.
Ja, ja, aber nimmst du das sozusagen wahr als jetzt Konsument sozusagen, dass unterschiedlich Schwarz an deinem Körper ist und manches Schwarz halt anders war als jetziges Schwarz?
Also ich habe auf jeden Fall auch auf meinem Körper unterschiedliches Schwarz, aber das liegt natürlich auch an der Zeit, das was anders altert oder so. Also ich habe den Eindruck immer, wenn ich das auf Insta mir jetzt angucke, die Sachen sind alle sackschwarz, aber mal gucken, wie es in 10 Jahren ist. Ne? Also dass ich komplett schwarze Arme habe, habe ich ja schon 10 Jahre. Da war das jetzt noch nicht so typisch.
Mhm. Um mit einem Mythos aufzuräumen, hast du Probleme mit Schreibwarenladen Talent?
Naja, wir haben das ja alle nicht hinterfragt, muss man sagen. Ne? Ich kenne mich auch nicht aus mit den Zusammensetzungen. Also ich würde mal schon denken, dass das seine Berechtigung hat, wenn man da genauer hinguckt. Aber ich war schon mehrfach im MRT und das hat funktioniert. Aber beim ersten Mal hatte ich wirklich Angst, dass das, weil ich habe davor so gelesen und ja, kann sein, dass da halt wie so einen starken Sonnenbrand, aber wenn dann nur an der tätowierten Stelle, dachte ich, ja, ihr seid ja lustig, ich komme da als Brathähnchen wieder raus.
Beruhigt doch, wenn so eine Schwester dir sowas sagt und dann meinst du bei mir noch, und wenn was ist, wenn es brennt.
Zurück auf den Buzzer, genau. Und ich war da schon und habe dann auch sehr genau so hingehorcht. Warte mal, kribbelt das oder ist das heiß oder ist das nur, also, aber ich war schon zweimal im MRT und es war okay.
Ja.
Aber ich habe halt auch so drunter, ja, oder ich habe ja auch relativ viel so Rotsachen und so. Und ich hatte schon Angst davor, dass das jetzt problematisch wird. Und durchaus auch Angst davor, wenn es dann problematisch wird, was das halt so bedeutet, wenn du es mal brauchst oder so, ne? Also genau wie halt diese Lymphgeschichte und so, das, was ja bei mir auf jeden Fall komplett eingefärbt ist. Also man sollte nach hinten raus jetzt kein Problem kriegen im Alter, so, ne? Dann kann es natürlich blöd sein. Ja, also jedenfalls bisschen tätowierte Oberarme, bisschen tätowierte Unterarme, bisschen selbst tätowierte Beine.
Was hast du denn da gemacht? Also auch schwarze Ornamente?
Ja, ich hatte immer, ich glaube schon dreimal oder so in meinem Leben den Hang, ich werde jetzt doch noch tätowieren.
Ich wollte schon fragen, genau.
Also soweit, dass Hannes zu mir sogar irgendwann schon gesagt hat, ja, wenn du dir die und die Maschine kaufst, die ist super, aber kauf sie bitte in schwarz. Weil er halt meine Maschine immer übernommen hat, wenn ich gerade kurz den Anflug hatte, ich werde jetzt nochmal Tätowierer, wusste Hannes.
Ach, soweit war es schon, dass du schon immer deine Maschine gekauft hast.
Ja, ja. Also irgendwann durch meine Arbeit und durch den Laden hatte ich auch das Budget und habe eigentlich immer Top-Sachen gekauft. Also ist auch geil. Immer wieder auch ärgere ich mich, dass ich nie dran geblieben bin. Aber es war noch nicht so meine Zeit. Jetzt gerade denke ich zum Beispiel wieder darüber nach, ob ich nochmal einen Start mache.
Wie viele Start gab es denn?
Ich glaube drei. Aber das war technisch für mich noch nicht weit genug. Ich finde das gut, wie das jetzt technisch ist. Mich hat das noch nie besonders interessiert, wie Maschinen aufgebaut sind. Und wenn die spuckt, ob es der liebe Gott ist oder die Feder oder die Spur, ich habe keine Ahnung. Es hat mich auch nie interessiert. Ich habe aber auch noch Nadelnöten gelernt früher und so. Aber ich finde so diese ganzen Modulsysteme, jetzt speziell, seit das sogar ohne Netzteil geht, finde ich es schon noch viel interessanter vom Freiheitsgefühl. Und
kommt auch, der Haarschneidemaschine jetzt nach.
Ja, und auch, dass man halt zeichnen kann auf Tablets, finde ich halt super cool. Das sind schon Möglichkeiten. Ich bin nicht so ein super guter Zeichner, vor allem nicht so ein Stencil-Durchzeichner, würde ich sagen. Aber ich habe so ein paar Ideen, die ich interessant finde und ich würde jetzt mal tatsächlich nochmal starten zu zeichnen zumindest. Und mal gucken, ob es jemand interessiert.
Was würdest du denn machen? Das, was du selbst trägst?
Nee, eben nicht. Ich glaube, jetzt so noch einer, der jetzt so Padans macht und Blackwork ist, irgendwie braucht Berlin jetzt nicht mehr. Das kann ich gar nicht so genau ausdrücken. Aber wenn ich die ersten Sachen zustande bekommen habe, zeige ich es dir. Oder zeig's auf meinem Insta vielleicht, wenn ich mich bereit fühle.
Ja. Aber wäre es ornamentisch oder illustrativ oder was weiß ich, total realistisch? Oder kann man es einer Kunstform zuordnen?
Ich krieg's noch nicht sortiert im Kopf. Okay. Also ich habe so Sachen im Kopf, aber da ich noch nicht einmal jetzt richtig angefangen habe, das wirklich mal zu transportieren, aber hat auch mit Texten zu tun, aber glaube ich, aber nicht mit so nicht mit so Kalligrafie-Texten, sondern eher mal, ich finde so Botschaften ganz cool. Ich glaube, ich finde auch kleine Tätowierungen ziemlich cool. Also nicht an mir, aber wobei ich auch so, ich habe ja so vereinzelt so ein paar kleine Sachen so schwarz auf schwarz gemacht, damit ich auch so ein paar Hipster-Tätowierungen sammle. Aber ich finde kleine Tätowierungen eigentlich schön.
Okay. Das heißt, da bleiben wir gespannt dran, was
auch passiert. Naja, mal gucken. Vielleicht passiert auch gar nichts.
Würdest du denn jetzt nochmal jemanden auch fragen, wieder über die Schulter gucken zu dürfen? Oder würdest du jetzt souverän denken, du machst es jetzt alleine einfach?
Ich glaube, ich habe genug über die Schulter geguckt.
Einfach durch deine...
Ja, also ich würde sagen, ich kenne mich schon gut aus, wie das so funktioniert.
Ja.
Also im Grunde vielleicht ist das auch totaler Quatsch und ich mache irgendwie eine Sache und denke, ich weiß gar nichts. Aber jetzt erstmal würde ich denken, also die Technik ist auch so weit fortgeschritten, dass die einem wirklich viel erleichtert im Gegensatz zu früher. Hannes ist auch total aufgeschlossen, wenn ich den frage, welches Schwarz soll ich denn kaufen, dann sagt er mir, welches Schwarz ich kaufen soll. Also der ist da nicht zurückhaltend. Also ich glaube, da kann jetzt gar nicht, Doch, kann bestimmt nicht schief gehen. Ich denke so, die ganzen Tätowierer, die das jetzt hören, denken, na, warte mal ab.
Ja, Sebastian, sag mal ernst.
Überhaupt gar keine Bedenken. Ich meine, du hast
bisher
gar keine Bedenken, Alter. Da kriegst du bei mir sehr gut. Ja,
Siegel.
Nee, weil oft merke ich, wenn Leute überhaupt gar keine Sozialkompetenz haben oder keinen Kundenumgang kennen, dass das schwierig sein könnte, dass du praktisch ja nicht üben kannst an Kunden, ein paar Freunde, irgendwo muss er losgehen.
Aber das hat er ja schon.
Im Friseurbusiness schon drin, Kundenumgang.
Hast du denn Azubis gehabt oder hast oder so?
Nie? Ich hab immer mal wieder Leute unterstützt, aber ich hatte jetzt nie. Falk Malisch war mal bei uns im Laden, aber das war eher Matthias Lehrling. Da habe ich jetzt nur ab und zu mal ausgeholfen, wenn Matthias nicht da war, aber so richtig unter die Fittiche. Aber zum Beispiel, wie du es meintest mit Hannes, dass man da einfach Tipps gibt und sagt, komm, also, mach doch mal.
Na, weil ich frage mich schon, wenn die Leute jetzt so 3 Jahre lang in so Läden sind, was machen die da? Also ich kenne das ja von meinen Azubis, was die da 3 Jahre lang machen. Also natürlich machen die schon auch viel Hintergrundarbeit und viel mithelfen und überhaupt. Also wenn ich jetzt vollen Fokus bei einer Friseurin oder einem Friseur hätte, nur auf das Technische, dann kriege ich denen das in 6 Monaten auch beigebracht.
Ja, voll, ne? Das stimmt.
Aber es geht natürlich auch ums Lernen, wie funktioniert ein Laden und wie bewegt man sich in einem Laden und wie redet man mit den Gästen und
Umsichtigkeit.
Diese Kompetenz, würde ich sagen, habe ich.
Deswegen, ja. Das ist ja das, was normalerweise schwierig ist. Aber das Technische ist, glaube ich, das. Ich denke mal, 3 Jahre sind gut in einem Laden zu sein, um einfach an der Quelle immer zu sein. Aber da kannst du dich ja auch 3 Jahre lang tätowieren lassen, bist du an verschiedensten Quellen und lernst noch mehr. Und du hast diese Erfahrung ja schon.
Ja, vielleicht lasse ich es auch. Aber gerade zur Zeit habe ich irgendwie, Bock. So, nochmal was anderes.
Voll. Ist ja cool, vielleicht laden wir dich dann irgendwann als
Tätowierer.
Als Tätowierer ein.
Ja, genau.
Ja. Jetzt, jetzt waren wir weg von deiner Frage, ne? Mit dem, wie er denn quasi vorher aussah.
Ich habe jetzt so ganz schön gespickt und auch echt ein bisschen chaotisch.
Also auch noch nicht, genau, nee. Da war dann noch kein Konzept.
Nee, das war aber auch wirklich lange kein Konzept. Also auch als der Rücken fertig war, dachte ich, ja, so langsam, jetzt müssten wir vielleicht mal aufräumen. Also irgendwie ist das mit den Armen dann, aber dieser Aufräumprozess ist ganz stetig gewesen. Also eigentlich dauert der immer noch, nee, jetzt dauert er eigentlich nicht mehr an, aber selbst jetzt im Gesicht haben wir jetzt letzte Woche noch so wie aufgeräumt. Also ich habe schon immer wieder mal Ideen. Also ihr müsst euch vorstellen, bei Hannes ist das so, Hannes ist nicht so einer, der so ein Wannadoo-Typ ist. Ne? Mhm. Hannes legt schon, glaube ich, also er versteht sich auch nicht als Künstler. Der kann halt super cool konstruieren und kann so geometrische Sachen halt total gut. Aber Hannes legt schon, glaube ich, großen Wert darauf, dass du klarstellst, was du möchtest.
Mhm.
Und dann kann der das, finde ich, sehr gut umsetzen.
Der freut sich nicht über ein, mach mal, was du willst und
Nee, ich glaube, da hat er keinen Bock drauf.
Nee, okay.
Aber wenn ich zu dem komme und jetzt mein Rücken zum Beispiel war so, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne einen Totenkopf auch über den ganzen Rücken und der soll freundlich aussehen. Und das hat eigentlich gereicht. So, und dann
du
hat
hast
er.
Einen Totenkopf auf dem Rücken, der freundlich aussieht?
Ja.
Immer noch?
Ja.
Also immer noch.
Hey, das kann man nicht mehr freundlich überdecken.
Nee, also
der guckt auch immer noch freundlich, danke.
Aber
mal gucken, wie. Mal gucken, wann er nachlässt. Ich mein, aber der Rücken hält, glaube ich.
Der ist noch nicht schwarz gemalt. Nicht komplett. Nee,
der ist
schwarz
ja, der war ja schon so ein Ornament drauf. Also der ist natürlich weitgehend schwarz. Das ist ein riesenschwarzer Schädel.
Kann man das mal sehen?
Jetzt?
Mhm.
Ja. Naja. Ach, okay. Jawohl. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay.
Jawohl. Krass. Weiß ich auch, wo das Ornament war.
Auch mit dem Roten ist ja krass. Oh, das ist schon impulsant.
Respekt.
Ja.
Danke. Danke auch an Hannes. Also dem reicht es, glaube ich, wenn du so diese Sachen sagst und dann ja wuchs das halt so zusammen. Mhm. Dann waren so ein bisschen Aufräumarbeiten, wie gesagt, ja, das machen wir jetzt mal einfach ganz schwarz. Und da hat Hannes sogar noch gesagt, ey, die schönen Sachen von Christoph, lass das doch stehen. Und dann war ich aber, nee, das muss weg.
Mhm.
Ich hänge da emotional nicht dran. Ich weiß, es ist ja noch drunter und ich habe irgendwie die Erinnerung trotzdem, dass das eine coole Zeit war und ja, kann weg.
Mhm.
Und kann weg, weil du zumindest Aufräumprozess einfach um Ruhe reinzubringen.
Ja,
ja.
Das ja. Und ich habe aber immer wieder auch Unruhe reingebracht. Also ich hatte immer wieder Ideen, dann hatte ich so eine Idee auf den Rippen, ey, jetzt wo alles so schwarz ist und die Brust so schwarz ist und so, wir machen jetzt so ganz feine Musterlinien. Und dann hatte ich lauter so Linien auf der Brust und dann habe ich gemerkt, das wirkt irgendwie schon komisch. Jeder hat gefragt, aha, und ist das fertig? Mhm. Also dann haben wir erst jede zweite Linie schwarz ausgefüllt. Und okay, dann wären es so Blöcke, dann ist es authentischer. Dann sah es aber echt krass gestreift aus. Und dann kommen wir punkten den Rest auch noch aus. Und dann, ja, jetzt ist es einfach
Trial and Error.
Aber es gibt halt coole Strukturen, ne? Also Hannes ist ja auch nicht zimperlich. Also zum Teil habe ich schon fast Tätowierungen in Blindenschrift, kann man sagen. Aber
weil da so oft was schon drüber war.
Ja, oder weil es auch, weil er will, dass es sitzt.
Ah ja, okay.
Ne? Also das, bei Hannes braucht man sich keine Sorgen machen, dass das
schwarz rausfällt.
Dass das schwarz rausfällt. Ja. Wobei ich habe auch nie was nachstechen lassen oder so nachschnitzen lassen. Also Hannes hätte, glaube ich, gerne immer mal wieder gesagt, da rutschen wir nochmal drüber und so. Jetzt ist es auch zu spät, weil das dann so blasser wird. Und wenn man es dann macht, dann ist das wieder viel schwärzer. Also dann, aber ich hatte da ehrlich gesagt, ich habe 10 Jahre lang alle 2 Wochen Termine gehabt.
10 Jahre lang alle 2 Wochen durchgängig
so
fast.
Na, immer so 3 Monate Sommerpause, aber sonst ja.
Oh, ist ja krass.
Lange Sitzung oder hat sich das dann, wurden die immer weniger?
Na, das ging eigentlich relativ simpel zu planen, weil Miller, meine große Tochter, lebt schon ewig im Wechselmodell. Also ich bin mit der Mama schon seit die anderthalb ist nicht mehr zusammen und die lebt immer bei mir im Wechselmodell. Und ich wusste, in meiner Miller-Woche bin ich immer da. Und Hannes hat halt immer im Oktober sein Folgejahr ausgebucht, immer voll geplant. Und dann habe ich halt jeden zweiten Freitag, wenn ich Miller aus der Schule abhole, habe ich immer den Vormittag genommen. Und Hannes, wir haben ja quasi wie zusammen Kinder bekommen, also er dann auch kurz nach mir sein erstes Kind. Und dann hat er auch gerne früher angefangen, dann haben wir halt um 11 immer schon angefangen und der Laden hat erst um 1 aufgemacht und dann war eigentlich immer so um 11 und spätestens um 4, 3, halb 4, 4 musste ich halt dann mich auf den Weg machen, um in der Schule oder in der Kita zu sein. Aber Miller ist richtig damit aufgewachsen, wo darf ich nicht anfassen. Also für die war immer klar, ich habe immer frische Tätowierung.
Krass.
Okay. Diesmal passt das Adjektiv krass. Voll.
Ja, wirklich, ne? Das ist schon beeindruckend.
Ja, hätte man schneller machen können, ne? Hannes hat auch einen Bodysuit gemacht, den hat er, glaube ich, in einem Jahr gemacht. Aber der kam halt wirklich, hat einen Plan gehabt, hat seine Plattensammlung verkauft.
Ja, das ist ja dein kompletter
gesagt,
Konzept, ne?
So, wir machen es voll.
Ja.
Und ich habe da total, ja, dann auch mit dem Gesicht und so immer wieder und ich habe jetzt was gesehen, da finde ich so ein Muster, das finde ich so gut und irgendwann guckst du halt auch in den Spiegel und denkst, ist jetzt schon auch ganz schön wild, jetzt müssen wir nochmal, und dann haben wir nochmal doch einiges nochmal auch geschwärzt.
Kamst du dann jetzt immer mit den Sachen oder gibt es auch so diesen Impuls, dass er dann gesagt hat, dann müssen wir aber jetzt am Kinn mal das machen oder
nee,
so?
Nee, das macht er eigentlich nicht.
Das bist du dann immer gewesen?
Also eigentlich, nee, das macht er nicht.
Stirn und die ganzen Sachen.
Also er hat schon, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt, wenn ich eine Idee hatte, lass so nicht machen. Aber ich bin jetzt noch nie wieder gegangen und wir haben da nichts gemacht. Also wir haben dann schon was gefunden. Und meist habe ich dann einfach selber ein bisschen rumgezeichnet auf einem Ausdruck von einem Foto oder direkt auf dem iPad, direkt auf dem, was schon da ist. Und dann hat er 2, 3 Impulse, wie es, also dann zeichnet er direkt auf dem Körper und dann war es immer natürlich sehr viel besser, als ich es gezeichnet habe und dann war es gut und dann ging es los.
Findest du es schade, dass du nicht sozusagen dann nochmal was anderes gemacht hast mit deinem Körper? So andere Tätowierer oder nochmal andere Blackwork-Sachen, sondern dass es dann...
Nee, ich habe mal eine Zeit lang, also ich habe ein paar Tätowierungen von Karl tatsächlich. Karl, warte mal, wie heißt der denn weiter eigentlich? Karlinger, Kreuzstich, ne?
Kreuzstich. Ja. Ich glaube
Karl Frei.
Frei.
Karl Frei. Grüße. Den habe ich mal, der hat nämlich auch einen Bodysuit von Hannes und wir kannten uns gar nicht, ich kannte immer nur die Fotos. Hannes hat immer gesagt, na, guck mal, was ich gerade bei Karl gemacht habe und er hat Karl auch immer gezeigt, guck mal, was ich gerade bei Johannes gemacht habe. Und irgendwann haben wir uns im Park getroffen, weil wir beide immer gleichzeitig joggen gegangen sind und dann sind wir immer zusammen joggen gegangen und haben uns ein bisschen angefreundet und dann hatte ich Bock, Tätowierung von Karl zu bekommen und der hat dann meinen Kopf tätowiert und meine Handinnenflächen. Wobei auch da...
Oh, krass.
Hannes dann beim Kopf nochmal so ein bisschen was weitergemacht hat und so.
Was empfindest du, wenn du in den Spiegel guckst?
Was ich denn empfinde?
Mhm.
Boah, das ist ja nicht, was ich denn empfinde, unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber ich verstehe mich jetzt nicht so als Tätowierter irgendwie, wie man das jetzt vielleicht denkt. Also ich habe ja voll viele Podcasts von euch auch schon gehört. Also Christoph hatte ja dann zum Beispiel auch so zu diesen Gesichtstätowierungen gesagt, ja, und er hat mal so gehört, das eine das machen zu lassen und was völlig anderes dann damit zu leben. Aber so geht's mir gar nicht. Also ich merke davon eigentlich nichts, dass das irgendwie aufreibt oder so. Also es gibt natürlich Also mich nervt der Stadtlärm sowieso. Also das heißt, ich habe sowieso mal Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung drin, weil mir einfach die Stadt so laut ist. Damit schirmst du schon mal so Kommentare relativ viel ab, glaube ich. Dann wohne ich auf dem Dorf, also ich wohne in Prenzlberg und bewege mich im 800-Meter-Radius um die Schulen meiner Kinder und den Laden. Helmholtzplatz, bei mir, der Arnswalder bei mir. Bözow-Kiez. Aber und ich glaube, da hat es jetzt dann auch jeder gesehen. Also ich habe jetzt nicht so. Ich finde es aber tatsächlich immer richtig gut. Also ich finde es richtig gut. Ich hatte schon auch, als ich angefangen habe, mir das Gesicht tätowieren zu lassen, hatte ich auch ein, zwei Elemente, wo ich dachte, boah, da brauche ich erstmal eine Weile für, um klarzukommen damit.
Was war das? Welche waren das?
Das kann man jetzt nicht mehr so erkennen, weil das halt im Muster untergetaucht ist. Aber ich habe so am Kinn mal so relativ imposante Blöcke hier nur an der Seite gehabt, bevor diese Bögen so dazu kamen. Und da dachte ich, ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen zu dolle gemacht. Und dann haben wir so weiße Streifen, um die ein bisschen zu entschärfen, hier rein tätowiert.
Siehst du, die sieht man.
Freigelassen.
Genau, das war die Idee. Das sieht dann bestimmt aus wie freigelassen. Also ich habe ein paar so weiße Tätowierungen, die irgendwie...
Da hat es ja auch nochmal...
Da hat es super funktioniert. Ne? Ja. Genau, und das denkt aber jeder, es ist freigelassen. So wie bei diesen Schwarz-auf-Schwarz-Sachen. Auch jeder denkt, es wäre drunter. Erstaunlich.
Ach, ist aber
so
drüber.
Schwarz ist drüber. Also, hättest du auch gedacht, es ist drunter. Das finde ich total blöd. Weil,
dass man denkt,
ich habe mir hier so einen Hipster-Krempel unten drunter und dann habe ich gedacht, ach komm, nee, das ist drüber.
Es ist andersrum.
Ach, du findest es auch viel cooler, dass es drüber ist.
Viel cooler. Also dritte Schicht ist ja viel cooler als, ja, es sind so Altlasten, ne?
Ach so, okay. Ich finde es voll witzig, dass man darüber Gedanken macht.
Aber ich habe darüber natürlich überhaupt nicht nachgedacht, dass das jemand denken könnte, dass es drunter ist. Also ich habe so zum Beispiel, wir haben erst den Oberarm ganz schwarz gemacht und dann den Unterarm und dann hat sich das farblich doch ganz schön abgesetzt und dann haben wir halt so ein paar Linien dazu gesetzt, um einfach auch so einen Akzent zu setzen, dass das ist der Oberarm, das ist der Unterarm, also dass es Absicht ist, weil der Oberarm einfach schon viel älter war und ich dann einfach keinen Bock hatte, dann nochmal rüber zu schrubben. Ich hatte einfach keinen Bock. Also ich mag das einfach nicht und ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl von, ah, das ist jetzt so ergraut, jetzt lass uns nochmal alles durchrocken.
Nochmal frisch.
Ehrlich gesagt traue ich mir das auch überhaupt nicht mehr zu, das nochmal auszuhalten und so. Gut, so ein Arm, aber eigentlich traue ich es mir eigentlich nicht mehr zu. Tut ja auch immer doller weh über die Jahre.
Wie alt bist du jetzt?
Oh, siehst du, vorher habt ihr gefragt, gibt es irgendwas, worüber wir nicht reden? 40 bin ich jetzt.
40?
Ja.
Ja.
Rein in die Wunde.
Du auch? Sind wir gleich alt ungefähr?
Ich bin 42.
Ah, gut.
weil du jetzt gerade, jetzt würde ich es mir nicht mehr zutrauen. Genauso geht es mir, auch wenn ich so an den Rücken, Po und Beine.
Ist ja schon so, die Frage, würdest du nochmal von vorne anfangen? Würde ich, glaube ich, sagen, nein. Würde ich, glaube
wegen
ich,
des Schmerzes. Nicht wegen der Optik.
Na, ich fände den Reiz, wenn ich jetzt, ich habe echt neulich mal überlegt, wenn ich jetzt so Schnips machen könnte, ist mir einfach alles weg. Ob ich das machen würde, ich fände es schon reizvoll. Irgendwie einfach alles weg. Also nicht jetzt aus Reue oder so, aber irgendwie finde ich so ganz ohne, finde ich schon auch ganz cool.
Aber dann nicht nochmal anfangen?
Nee. Obwohl ich mich wahrscheinlich dann gar nicht beherrschen könnte. Aber wenn es nochmal so weh tut, wie es früher weh getan hat, wäre es, glaube ich, okay. Aber tut ja mit der Zeit mehr weh. Also das auch faktisch, ne? Das wisst ihr, dass das wirklich auch so ist, dass das mehr wehtut mit der Zeit.
Schmerzgedächtnis hatte ich irgendwo mal gehört.
Genau, das hat man ja, wenn man so, bei Kindern hat man das ja gemessen, wenn man so Schmerzpatienten, also Kinder, die sehr früh schon sehr viel Schmerzen aushalten müssen wegen schwerer Krankheiten, hat man halt früher möglichst wenig Schmerzmittel gegeben, möglichst viel aushalten lassen und davon ist man medizinisch aber weg, weil der Schmerz sich steigert. Also wenn dein Gehirn dir sagt, tut weh, hör auf und du hörst nicht drauf, dann legt es halt nach mit der Zeit. Ne? Das ist eigentlich ein relativ simples Prinzip.
Total.
Das heißt, heute bei so Schmerzpatienten dosiert man quasi so hoch, dass sie gerade so nicht blöd werden davon quasi, wie es halt geht. Okay. Aber tatsächlich wird der Schmerz auch faktisch mehr.
Gut, dass ich sehr früh schmerzlos tätowiert wurde von dir.
Ja.
Weitgehend schmerzlos.
Ja.
Ja.
Wir wussten helft ihr ein bisschen nach, ne? Oder was?
Ja,
nicht nur ein bisschen.
Ein bisschen nicht. Mit
Lachgas.
Der Creme. Nee, Creme, nur die Creme.
Lachgas, mein Geld.
Nur die Creme, bis mein Lachgas Kreislauf aussteigt.
Könnte man ja vielleicht sogar legitimiert kriegen, oder?
Ja, aber ist teuer. Bei der Vasektomie hatte ich auch Lachgas und dann war eben, das, 600 Euro kostet so eine Flasche. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die hält, aber
also, 600 Euro kostet ja auch die Vasektomie. Da musst du natürlich, darfst du nicht so viel von einatmen.
Und die Tätowierung
Ich hab geschnüffelt, bis zum geht nicht mehr. Ich hole mir jetzt hier.
Ist ja interessant. Ich habe auch eine Vasektomie machen lassen und dabei auch einmal.
Warst du auch bei Urox im Friedrichshain oder wo war's?
Gegenüber vom Krankenhaus Friedrichshain.
Genau.
Ja, ja. Aber ich habe einmal eingeatmet, ich habe ja noch nie Drogen genommen oder Alkohol getrunken oder so, und habe einmal eingeatmet bei dem Lachgas und dachte, nee, auf gar keinen Fall, das ist ja total irre.
Der Shepard.
Ich meinte, ja, aber gleich, wir stechen, wir setzen da die Nadeln und überhaupt, na, damit schockst du mich jetzt nicht, wenn ja. du mir einen Sack stichst. So,
also, ja.
Riecht halt kurz mal als nach Grill, so, ne? Und du weißt, das bist du selbst. Aber ich fand es super harmlos, war nichts Schlimmes. Wo ich echt ein paar Wochen nicht Fahrrad fahren konnte, das war blöd. Aber,
ja, das Fahrradfahren, das habe ich auch gemerkt. Den dachte ich auch so, ja, jetzt übertreibt er aber mit Fahrradfahren, setz mich auf mein oh, nee, gut, ich schiebe.
Also hat bei mir insgesamt wirklich lang gedauert, also jetzt gehen wir ein bisschen am Thema vorbei, ne?
Aber, nee, super spannend. Das Thema. Vielleicht wollen auch ganz viele das wissen. Gestern haben wir gelernt, dass es 20 Mal durchgespült wurde.
Ja, 20 Mal durchspülen und 2 Mal testen muss ich. Ich warte noch auf meinen letzten Test, ob ich...
Das ist noch nicht so lange her.
Ein Monat oder so.
Also ah, okay. Jan, 2 Monate. Mir ist schon ein paar Jahre, ja. Aber ich hatte richtig lange damit zu tun. Ich hatte wirklich einfach richtig sauempfindliche Eier, sodass man die eigentlich nicht berühren konnte.
Ja, das merke ich jetzt lange. Auch so. Wenn ich jetzt mal ich war tanzen letztens und dachte ich so, was ist denn jetzt los, Alter? Also, ich glaube, man muss ruhig machen. Eine Zeit lang, oder?
Also bei mir ist auch ein bisschen, naja, ich glaube, es ist schon anders als vorher.
Oh nein.
Aber ich kenne ja wirklich viele Leute, die ich jetzt aber nicht verrate. Ich weiß nicht, ob den... und wer alles so vasektomiert ist, aber ist keine Seltenheit.
Ob sich jemand dafür schämt.
Und ich kenne niemanden, der damit ein Problem hatte anschließend, außer doch der Mann von einer Kollegin. Bei dem hat es auch die eine Seite eine Weile wehgetan, aber ist jetzt weg.
Genau, bei mir auch eine Seite.
Also ist nicht weg, ist noch da, das Ei, aber es tut nicht mehr weh. So.
Ja, genau.
Hat lange wehgetan, ist jetzt weg.
Das Happy End wollte ich jetzt hören. Ja.
Warum hast du die, wenn wir schon dabei sind, Vasektomie machen lassen?
Ich habe 2 Kinder von 2 verschiedenen Frauen.
Mhm.
Und nach dem zweiten Kind, erstmal war Miko oder ist, nee, inzwischen geht's, der ist jetzt 6, aber der war schon wirklich herausforderndes Kind.
Mhm.
Also wurde auch so als Schreikind dann diagnostiziert und war wirklich so alle 2 Stunden wach. Und also wir, seine Mama und ich, wir standen wirklich extrem unter Strom. Sie natürlich noch viel mehr als ich, weil sie halt die Nahrung war. Und insgesamt halt stärker involviert. Ich hatte da gerade einen neuen Laden aufgemacht und wie das so für die Papas so ist, du stehlst dich halt auch davon, ne? Wenn du sagst, genau. Ich muss meinen Laden ausbauen. Und aber der hat uns echt herausgefordert. Ja. Und ich dachte dann schon, eigentlich möchte ich kein drittes Kind. Und wenn es schief geht mit der Beziehung, dann noch ein drittes Kind von einer dritten Frau, finde ich, dann, also irgendwann wird es wirklich albern.
Mhm.
Und die sind beide gesund und es ist alles gut gegangen, danke Gott. Und das ist jetzt okay. Und dann finde ich, ist das eine super coole Verhütungsmethode und niemand muss irgendwelchen Kram benutzen oder schlucken oder so.
Mhm.
Ist ziemlich unkompliziert, ist theoretisch reversibel, wenn man das jetzt möchte. Das ist nicht so unkompliziert.
Das
aber
soll ich gerade fragen.
Das hat er verglichen auch mit dem Tätowieren.
Du hattest ja auch diese Gedanken, wir haben jetzt aus Spaß so drüber gesprochen, aber was wäre, wenn man wirklich auf deine Gedanken waren, ja, was wäre es, wenn er nochmal einen andere Frau kennenlernt und die sich ein Kind wünscht.
Ja,
aber das.
Ich bin ja mit Mikos Mama auch nicht mehr zusammen, also die Situation hatte ich auch schon, aber ich stehe dafür ein, ich möchte nicht mehr. Aber es ist möglich. Ne? Also ist über eine künstliche Befruchtung möglich, wobei die einem relativ großen Risiko für die Frau unterliegt und keiner so hohen Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ich glaube so 60-70% und die Zwillingswahrscheinlichkeit ist sehr hoch und so.
Sieht
muss man
ja
auch
Grenz
überlegen,
ob
man da Bock drauf hat. Genau, bei den 2-Eigen weiß man immer, ist nachgeholfen.
Ja.
Ja, klar.
Geschlossen.
40 plus und 2 Zwillinge. Ich hatte auch tatsächlich mal einen Gast, bei der ist das genauso gewesen, aber natürlich, und die hat total abgekotzt. Ich meine, jeder denkt das.
Ja.
Also klüger ist es, zurück zu operieren.
Mhm.
Dann hast du irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von 80-90%, glaube ich. Aber es ist halt auch ein heftiger Eingriff. Es ist ein viel heftigerer Eingriff als andersrum.
Mhm.
Also du musst die Leitung erstmal wieder aus dem Bauch runterpopeln und das dann, ja. Also hätte ich jetzt, nö. Aber ich bin auch happy. Ich habe 2 Kinder im Wechselmodell.
Sind die beiden Kinder auch abwechselnd bei
Nein,
dir?
Die sind gleichzeitig da. Die sollen ja als Geschwister, aufwachsen.
Genau.
Die nennen sich auch nicht Halbgeschwister oder so. Und obwohl Miller jetzt vor kurzem tatsächlich so ausgezogen ist, weil die hat gesagt, die hat jetzt keinen Bock mehr drauf. Die ist jetzt 14, die schleppt ihren Schulkram ständig hin und her. Also die ist jetzt jedes zweite Wochenende da. Und ihre Mama, die quasi fast meine beste Freundin, das würde ich sagen, die wohnt 500 Meter weiter. Und
okay. Das
ist cool. Ich habe zwar ganz schön geweint.
Ich wollte gerade fragen, wie das war.
Ja, das war schlimm. Also so, die Papas von Töchtern spielen ja eine besondere Rolle. Ne? Also ich war quasi Gott die ersten 12 Jahre und ja, das war dann schon, Die müssen sich ja auch irgendwie abnabeln, was ja gar nicht so leicht ist. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was sollen die
Teams. Vor allen Dingen bei wahrscheinlich solchen Eltern, die, ich denke jetzt mal, eh schon recht, wie soll man sich noch abgrenzen von jemandem, der.
Na, so cooler als so unsere cool Generation ist, werden, ist jetzt, naja, oder über, ist ja insgesamt so eine Generation.
Ja.
So, ne? Schon die Generation davor auch. Also ich musste mich jetzt auch nicht abgrenzen von meinen Eltern, die waren auch cool. Also davor war das natürlich noch mal eine andere Zeit.
Meine waren so aus so den cool. Also cool im Sinne von cool.
Doch, meine waren eigentlich, also war vorwiegend meine Mama da, aber die war super cool.
Mhm. Was meinst du mit super cool bei deiner Mama? Also
na, ich hatte jetzt nicht, ich hatte nicht so eine Abgrenze Teenie-Zeit, wo ich dachte, ich muss unbedingt anders sein als die. Also ja klar, ich habe mich für Tätowierungen interessiert, das fanden die jetzt nicht super.
Aber sie hat ja auch diesen Zettel geschrieben.
Naja, das fand sie aber nicht gut, den zu schreiben. Ne? Aber das ist, ich glaube, das ist für Eltern wirklich ganz, ganz natürlich, dass sie das nicht gut finden, wenn die Kinder sich tätowieren lassen. Ziemlich nachvollziehbar. Würde ich.
Ich wollte gerade fragen.
Ja.
Wie, also Miller ist die Ältere, ne?
Ja.
Wenn, also jetzt ist die 14, die kommt also ja in 3 Jahren auf die Idee.
Vielleicht, ne?
Vielleicht, Jahr, vielleicht, wenn sie nach dem Papa kommt.
Na, dann darfst du es nicht. Das würde ich, also, aber ansonsten kann ich ihr helfen, dass sie sich das genau überlegt, dass sie genau guckt. Ich kenne ja auch wirklich viele Leute. Ich könnte sie dahin führen, dass das kein Schrott wird und ihr ein bisschen erklären, wie es schlau wäre, das anzugehen. Naja, jedenfalls müssen die.
Und dann sich geht sie doch in die Einkaufspassage und macht sich ein.
Das ist dann der rebellische Akt.
Macht sich so ein
Minimol.
Ich weiß nicht, aber wie könnte mich mit Drogen Fall könnte sein. Sie mich kriegen oder so, ne? Damit könnte sie mich
weil
so triggern.
Aber auch nicht, machst, ne?
Ja, ansonsten, ja, jetzt habe ich ja gerade vorgestern habe ich ihr den Kopf rasiert, weil sie Bock drauf hatte. Also habe ich halt gesagt, ich würde es gern selber machen, damit es halt nicht kacke wird, weil auch Kopfrasieren ist schwerer, als man denkt.
Ja. Was heißt rasiert? Wirklich rasiert? Also Millimeter?
6 Millimeter haben wir gemacht.
Ach krass. Und wie war's?
Oh, sieht süß aus.
Ja?
Ja, ist gut.
Sie fand sich auch süß oder?
Ja, Schock. Ich glaube, die hatte ziemlich lange Haare und hatte das dann vor. Und dann meinte ich, jetzt ist die Gelegenheit, dass wir allen möglichen Kram ausprobieren. Und dann haben wir erst so einen ganz kurzen Bob geschnitten, dann haben wir den aufblondiert auf Maximum. Und dann wollte sie noch irgendwelche anderen Farben machen. Und dann hatte ich aber auf die Sauerei zu Hause keine Lust. Und für den Laden hatten wir dann keine Zeit. Und dann meinte sie, komm, dann rasieren wir es jetzt ab. Und dann, jetzt sind sie ab.
Schön schnell durchlauf, alle meine Lieblingsfriseure.
Aber das ist auch angesagt bei den Mädels.
Ja, gerade,
weil die Idee dahinter ist aber, ich habe auch überlegt, worum geht es eigentlich bei diesem Style, aber es geht natürlich darum, ganz viele Sachen auszuprobieren. Mhm. Also sie hätte die gerne jetzt blond und dann will sie einen Leopard oder was weiß ich, was denen dann halt alles einfällt. Aber das Coole ist an 9 Millimeter, du kannst halt alle 2 Wochen was anderes machen, wenn du Bock hast. Ich glaube, das ist der Kern der Frisur.
Geil. keine Subkultur, Zugehörigkeit mehr, sondern einfach nur Spaß an der Frisur.
Ja.
Ja, sind ja auch wieder die 90er.
Und sie sitzt ja an der Quelle. Also ich habe ihr gesagt, sie kann auch mit ihren Mädels irgendwie sonntags den Laden haben, wenn sie Bock hat. Und dann können die da rumwurschteln.
Oh, das ist toll, ey. Ja, da ist Abgrenzung wirklich schwer.
Schicken durch designten Laden, darfst du das Vertrauen, dass die
da
rumsauen?
Naja, da kleckert ja auch sowieso Farbe mal runter. Also ist mir lieber, als wenn bei mir zu Hause in meiner durchdesignten
Eigentumswohnung
farblosen, nicht farblosen, sondern ohne Haarfarbe bestehenden. Ja. Also da sollen die lieber in den Laden gehen. So mit so Rückwärtsverspecken und so. Also da kann man das einfach clean machen.
Ja. Das ist jetzt voll die Klischeefrage, aber dann so Elternversammlungen und Gespräche in der Schule und so weiter sind dann mit einem Vater, der so aussieht wie du, irgendwie spürbar, dass ein Lehrer komisch guckt oder ist
also
wirklich alles nicht mehr so?
Ich bin in beiden Schulen Elternvertreter, bei beiden Kindern.
Ich glaube, das ist die beste Verteidigung.
Ja,
nee, ich merke da nichts von, gar nichts.
Dann muss es der Prenzlauer Berg sein.
Nee, ich glaube, das wäre also. Ja, beim Friedrichshain kannst du doch schon gar nichts davon merken.
Nee,
hier ist doch, hier ist doch Standard.
Aber es gibt ja aber jetzt, als ich glaube, Marvin hier war, bei welcher Stadt ist es? Dass der schon gesagt hat, Bielefeld oder so, dass man das merkt. Also, dass die Leute gucken und so. Das ist, glaube ich, unsere
Denkbubble
vielleicht.
Na, wir bewegen uns ja wirklich in Dörfern auch, ne? Ich weiß nicht, ob das in kleineren Städten so ist, ob du nicht da dich sogar noch mehr durch die Stadt bewegst, als in so einer Stadt wie Berlin, wo du halt einfach vielleicht gerade dieses Berlin-Thema ist in diesem Podcast ja total, ich habe das Gefühl, dass das halt auch so ein zugezogenen Podcast ist, ne? Also jeder, den ihr habt, kommt nicht aus Berlin, aber für mich ist das ja einfach immer so gewesen.
Ja.
Und dadurch ziehe ich diese Kreise, glaube ich, auch nicht so groß. Also ich bin auch ehrlicherweise überhaupt nicht kulturinteressiert. Also ich bewege mich durch diese Stadt nicht. Ich gehe nicht ins Theater, ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht ins Zoo.
Ach doch, siehst du, aber ich bin auch Berliner und ich mache es ganz viel.
Ja?
Ja.
Ich bin nicht Berliner,
ich sehr oft
interessiert
es
auch
und
nicht.
Ich interessiert nicht. Aber ich
bist du auch in der Maria Heim suchen?
Nee, in Friedrichshain.
Ah.
Ich wohne aber auch noch da sogar. Mhm. Aber ich habe es nicht so weit raus geschafft. Ich habe im Prenzlauer Berg gewohnt, ganz lange in der Sretzky-Straße. Aber ich mache schon so, die Sachen nutze ich schon viel in Berlin. Aber du hast recht, man bewegt sich ansonsten, bewege ich mich auch nur in meinem 800 Meter Zirkel. So.
Ja, und dann kenn ich halt alle, ne?
Ja, das stimmt.
Also bei mir in Weißensee wohnt ja, wie heißt der? Magneto nennt der sich, ne? Den kennt ihr bestimmt alle, der so.
Mit den Piercings, ne?
Der wird doch hoffentlich.
Nee, der so wirklich so aussieht, als hätte er Knete im Gesicht inzwischen. Also es ist ein großes. Also irgendwie hat es auch inzwischen wieder Style, aber weiß nicht genau.
Wie sieht der aus?
Der ist halt schon ganz alt, ne? Der ist schon über. Nee, das ist, glaube ich, wer ist denn der? Rolf?
Rolf.
Den finde ich aber immer total sweet. Ich kenne ihn nicht, aber immer, wenn ich den auf Fotos oder auf einer Convention gesehen habe, finde ich, ist der ganz süß so von der Ausstrahlung.
So ein Vorname, schon Suspension Rolf oder Piercing Rolf.
Rolf hängt wieder irgendwo rum, habe ich mal gehört. Der Magneto, der ist auch immer so auf Conventions. Der ist halt wirklich super, super schwarz im Gesicht tätowiert. Und der wirkt auf mich immer so ein bisschen traurig eigentlich, als wäre es ihm wirklich zu doll. So, also wenn du das ganze Gesicht pechschwarz hast und die Augen pechschwarz, also dann guckst du auch so ins Nirgendwo. Aber der wohnt halt in Weißensee und ich finde auch, der soll halt einfach genau da bleiben. Und dann haben den alle gesehen.
Ja, das stimmt natürlich.
Dann ist es auch
die
erledigt.
Die Herangehensweise ist gut, klug.
Ich finde aber bei Vollschwarz, ich hätte das bei diesem Lucky Diamond Rich, ist das genau? Der hatte eine Zeit lang mal die Hälfte nur oder wenig und hat dann das Gesicht voll eingeschwärzt und dann war
dann ist wieder Ruhe.
Das ist wieder Ruhe und auch nicht.
Ist aber nicht mehr so bei Lucky. Inzwischen ist da wieder ganz viel Zeugs.
Leg nochmal weiß rüber.
Und so weiß rüber. Und dann, also ich, ja, der sieht wieder ziemlich wild aus.
Das ist krass. Da dachte ich aber, der Effekt ist krass. Okay, sobald die Haut weg ist, ist es eine Hautfarbe. Und dann, aber es lohnt. Kontrast fehlt.
Ich finde auch, dass das bei mir so ist.
Wird die Mitte deines Gesichts noch tätowiert?
Also es ist auf jeden Fall jetzt ein Punkt, an dem Nein zu sagen irgendwie komisch wirken würde. Ne? Aber ich würde sagen Nein.
Ja, nee, das könnte ich
jetzt. Aber es ist jetzt noch verbindlich zu sagen, dass es mich nicht rappelt. Ich würde sagen Nein. Ich habe auch wirklich das Gefühl, wenn du so das Center freilässt, dass, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, oder müsst ihr beurteilen, dass jetzt so Mimik und so, dass das jetzt groß verändert ist.
Nee, das finde ich nämlich auch nicht. Ich finde es tatsächlich so sehr schön.
Ich finde es auch
und das macht einen Unterschied, finde ich, zu denen, die ich schon gesehen habe, die sehr voll sind oder super unstrukturiert voll sind.
Ja, wie Hannes so schön sagt, er zweifelt an, dass man damit würdevoll altern kann. Und ich finde, das trifft es auf den Punkt. Weil ich kann bei diesem ganzen Scratchy-Schrabbel-Kram, mich holt es auch irgendwie ab. Ich muss eingestehen als Marc, also der Little Swastika-Marc, haben glaube ich schon andere Leute vorher gemacht, aber bei dem ist ja schon so ein Ruck durch die Szene gegangen, ne? Als der das angefangen hat und diese Backpieces über mehrere Rücken und halt wirklich nochmal echt so, dass man dachte, okay, das ist was ganz anderes als das, was bisher da gewesen ist. Da fand ich das schon auch irgendwie gut. Ich habe selten was in live gesehen. Das war dann immer so ein bisschen auch die Frage, na, wie ist es denn dann?
Ja.
Und inzwischen, vielleicht ist es auch nur meine Insta-Bubble, aber habe ich das, ist mir das echt zu inflationär geworden. Wobei ich ja mir letzte Woche auch so Schrift neben die Augenbraue tätowieren lassen und dachte dann auch, geil, ich habe jetzt auch Schrift an der Augenbraue.
die Wörter sind noch recht frisch.
Ja, ja, die sind erst zwei Wochen alt.
Der Herr
ist mein Hirte. Das Ist haben wir allerdings nirgendwo untergebracht bekommen, was da reingehört. Deswegen steht da nur der Herr, mein Hirte. Und
schön.
Das ist halt Psalm 23, ne? Der berühmteste Psalm. Aber
Johannes hat Theologie studiert.
Kurz mal.
Genauso wie Wirtschaftsmediation.
Das habe ich aber nicht kurz mal, damit bin ich fast fertig.
Cool, das kannst du gleich nochmal erzählen, aber der Herr mein Hirte war das Letzte.
Du hast dir das selber immer aufgemalt oder hast an den Fotos ausschließlich gearbeitet? Oder hast du...
Mit dem Kajalstift mal ausprobiert?
Nee, ich mach ein Selfie und dann male ich auf dem iPad. Und dann malt Hannes es nochmal anständig.
Nee, ich finde es bei dir wirklich sehr schön.
Ja, also ich
war mal, Hannes hat gerade gestern oder vor ein paar Tagen zu mir gesagt, er fand es zwischendurch zu viel, aber jetzt haben wir genug Ruhe. Jetzt ist wieder gut. Also ich dachte auch zwischendurch, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt.
Ich finde es krass, dass es ruhiger werden kann durch mehr. Aber oder das finde ich, das, also es macht Sinn, es ist mir logisch, es ist mir klar, warum das funktioniert. Aber ich hätte nie darüber nachgedacht, dass es natürlich auch wieder beruhigen kann, wenn man das dann.
Ich fand es ehrlich gesagt einfach irgendwann ein bisschen albern. Irgendwann stehst du so nackt vorm Spiegel und denkst, was hast du denn jetzt da gemacht irgendwie? Also es ist so.
Aber siehst du, also in dem Moment hat man dann schon
manchmal. Und mir fiel auch gar nicht so viel Symbolik. Ich brauche, also doch, ich bin schon ziemlich symbolgespickt und auch so, also sieht man nicht immer alles sofort, aber schon. Mhm. Aber ich bin dann, weiß ich nicht, ob ich gar überhaupt nicht kreativ genug bin zu denken, ja, was soll ich denn jetzt noch mit einem, weiß ich nicht, mir fällt nichts ein, aber weißt du, was ich meine? Dass man so, mir fiel gar nichts ein für eine Sammlung. Vielleicht ist deshalb alles schwarz, weil mir gar nichts Besseres einfällt. Und irgendwie fand ich immer, ups, jede untätowierte Stelle hat sich schon unvollständig angefühlt. Mhm. So, ne? Also es hat sich eher so vervollständigt.
Hast du den Podcast mit Yvonne gehört?
Ja klar, das war der erste, den ich gehört habe. So bin ich überhaupt drauf gekommen, dass es das gibt.
Ah, cool.
Weil die im Blut und Eisen gesagt haben, hast du schon Yvonnes Podcast gehört?
Ah, okay.
Danke, Yvonne.
Ja, gut, danke. Es funktioniert, ja. nee, hast du
Der hat mich auch voll abgeholt übrigens, weil ich diese ganze Zeit halt kenne. So, ja, ne? Also diese ganze genau. Blut- und Eisenzeit und als Svenny noch an der Tür stand, also an der Tür sagt man, aber im Blut und Eisen am Tresen stand und so. Also das ist so meine Blut- und Eisen-Historie auch.
Und hast du das, oder könntest du das für dich beantworten, was bei dir falsch läuft, dass du so stark tätowiert bist? So würden es Außenstehende sagen, aber im Sinne, naja, weil Yvonne ja auch gesagt hat, das mag ein Panzer sein, eine Art Rüstung, eine Art was auch immer. Kannst du dich damit identifizieren oder ist es wirklich, oder könntest du jetzt von dir sagen, das ist reine Ästhetik?
Ich halte mich erstmal für ganz gut selbstreflektiert, deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und also grundsätzlich finde ich, das macht mir das Thema immer mal wieder Probleme, dass wir überhaupt so um uns zirkeln. Ne? Ja. Also das ist ja schon krass, dass wir hier sitzen und so einen Podcast machen und das ist ja schon, das verdanken wir halt unseren Großstadtneurosen, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir hier aufgewachsen sind, dass wir irgendwie gut situiert sind oder mehr oder weniger, aber ja, wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass wir verschleppt werden oder im Kugelhagel vor der Tür stehen. Also wir dürfen sozusagen um uns selber zirkeln. Ich vermisse das ehrlich gesagt so ein bisschen in der, ich halte mich ja nicht so in der Szene auf, aber ich vermisse das so ein bisschen, diese Wahrnehmung dafür.
Die Wahrnehmung wofür? Dass
so ein bisschen Demut oder ein bisschen Dankbarkeit dafür, dass wir das so können. Ne? Dass wir so
egozentrisch sein können. Ja,
können wir ja. Also wir können geben dafür Knete für aus und überlegen uns, also auch ich habe ja viel, viel Zeit damit gebracht, zu überlegen, wie ich so wirken will und wie ich so aussehen will. So, ne? Und das kann ich natürlich irgendwie, weil ich genug Essen im Kühlschrank habe und so. Ja.
Ich finde es auch spannend, es ist ja eine Selbstverletzung und in anderen Regionen musst du Angst haben vor einer Fremdverletzung und weil du meintest, um uns selbst zirkeln, wir können uns sogar aussuchen, welchen Schmerz
wir uns wann wir uns lange, welchen Schmerz, wie lange zuzügt, genau.
Ja, und man kann schon sagen, dass das kulturell ja in der Menschheitsgeschichte, dass es das immer gab, aber das ist trotzdem gar kein Vergleich. Also das sind Riten vom Kindsein zum Erwachsenenwerden, das haben sich viele Jugendliche, glaube ich, in Urvölkern nicht ausgesucht, dass die jetzt aufgeschnitten werden. Also ist einfach part of it und dann machst du das. Also das gab es schon immer und so. Also wir können uns schon richtig um uns selbst kümmern. Ja. So, ne? Und das ist einfach ein Wahnsinnsprivileg, was einem erstmal so klar sein muss. Und gut, aber das weiß gar nicht, ob das mit der Frage so großartig zu tun hatte. Bei mir kamen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Erstmal war ich sowieso schon immer so ein bisschen Rampensau, auch als Kind. Ne? Also ich habe immer in irgendwelchen Urlauben sofort auf der Bühne gestanden und da gesungen oder Karaoke gemacht und so.
Weißt du es schon?
Nein.
Okay.
Rampensau, sorry.
Ich sammle noch.
Und dann bin ich halt ganz, ganz viel umgezogen. Also ich war in meiner Schulkarriere tatsächlich auf...
Bitte lehnen Sie sich mehr auf.
Ich war in meiner Schulkarriere, glaube ich, auf 8, 9 verschiedenen Schulen. Das hat sich so ein bisschen komisch ergeben. So, ne? Mein Papa ist geflohen aus der DDR 87 und wir sind dann mit dem Ausreiseantrag Anfang 89 durften wir hinterher. Ich war dann also, bin nach Wiesbaden gegangen damals. Das heißt, ich war also in der Schule in der DDR schon, dann war ich in Wiesbaden auf der Grundschule, vierte bis zur vierten, dann war ich ab der fünften in Wiesbaden auf dem Gymnasium und dann war ja die Mauer offen und dann sind wir wieder zurück nach Berlin, dann bin ich in der sechsten nochmal zurück auf die Grundschule, weil das halt hier bis zur sechsten war.
Okay.
Dann wieder aufs Gymnasium, da bin ich aber schnell runtergeflogen, Zu der Zeit habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und mein Gitarrenlehrer hat mir das Kiffen beigebracht.
Der Gitarre.
Ja, ich spiele immer noch nicht besonders gut Gitarre.
Da gibt es einen Zusammenhang.
Ja, absolut. Aber ich habe auch mit 16 schon wieder aufgehört zu kiffen, was auch erstmal jemand mir vormachen muss.
Was man auch mal machen muss, ja.
Und dann bin ich also wieder auf die nächste Schule und dann bin ich nach Dänemark. Ich war in Dänemark auf dem Internat eine Weile.
Mhm. Was aber heißt ein Internat? Auch nur Jungs oder gemischt? Oder?
Nö, heißt Internat nur Jungs?
Nein, aber was?
Internat klingt wie aus dem 18. Nee,
nur Mädchen und ich.
was heißt heutzutage Internat?
Na, heutzutage kann man jetzt auch nicht sagen, ist 25 Jahre her. In Dänemark gibt es so ein ähnliches System wie in England, dass die freie Schulen aufmachen dürfen, ohne dass die einem staatlichen Rechtslage unterliegen.
Ja.
Und das hat halt Vor- und Nachteile. In der Regel gehen die Vor- und Nachteile über Geld. Ne? Also in England ist es auf jeden Fall so, da kannst du halt ein Vermögen für ein Schuljahr ausgeben und dann kriegst du halt eine super krasse, privilegierte Ausbildung. Und in Dänemark hat mal so eine Horde von Hippies diese Twin-Schulen aufgemacht. Die haben ursprünglich mal das größte Windrad gebaut als Protestaktion, haben dann so alternative Schulen aufgemacht, was erstmal ganz cool klingt. Ist aber der totale Betrügerverein. Denen gehört auch UFF und Humana und diese ganzen Dinger. Also dieses hier, Humana kennt man wahrscheinlich.
Secondhand-Kaufhaus.
Ja, was ja auch echt viel Bescheißerei ist und so. Ne?
Warum ist das Bescheißerei?
Na, weil nur ein Bruchteil der Kleidung da reinkommt, viel nach Afrika verschickt wird, ziemlich viel Geld rausgeholt wird und der Charity-Gedanke, glaube ich, fast ein bisschen gegreenwashed ist. Und so. Da gibt es ein paar Dokumentationen drüber, die ganz interessant sind, wie da so die Zusammenhänge sind. Und so ist es bei diesen Schulen auch. Also alternatives Schulsystem funktioniert in Dänemark so, dass du quasi, dass die Schule kriegt Geld für deinen Schulplatz. Aber du musst nur bezahlen, was du quasi aufbringen kannst und den Rest übernimmt der dänische Staat. Deswegen sind die ausländischen SchülerInnen da auch nicht besonders beliebt, weil wir brauchten eigentlich nichts weiter. Meine Mutter musste eigentlich nur sagen, jo, ich verdiene nicht viel und den Rest hat halt der dänische Staat übernommen.
Mhm.
Und dann kümmern die sich halt null um dich. Also ich hatte da keine einzige Unterrichtsstunde in der Zeit. Keine.
Hattest du Angebote?
Ja, ich habe dann, wenn mich mal einer gefragt hat, gesagt, ich lese hier gerade so ein Buch und dann schreibe ich da einen Aufsatz drüber. Aber es hat keinen interessiert. Die Ausstattung der Schule war absolut unterirdisch. Das Essen war absolut unterirdisch. Und die haben richtig viel Knete dafür bekommen. Und dann haben wir relativ schnell mitbekommen, dass auch die Schulabschlüsse gar nicht akzeptiert werden in Deutschland. Und dann bin ich schnell wieder zurück. Ich habe das Jahr wiederholt. Aber ich war jedenfalls auch in Dänemark.
Und das heißt Internat einfach nur?
Das ist ein Internat, wenn du da lebst.
Gut.
Also schläfst,
jetzt
isst.
Da wohnst auch.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Wie bei Hogwarts.
Heißt es auch Internat, wenn man da nicht wohnt? Nee, ich glaube, darum geht es beim Internat, ja, oder? Beim, dass man da wohnt.
Wie bei Hogwarts.
Wie bei Hogwarts, jetzt habe ich
es. Es war aber eine wirklich tolle Zeit. Also wirklich cool. Hat Spaß gemacht.
Nicht weil man
viel,
ja nicht
also viel, na, viel anderes keine Schule hatte.
Schattenseite von ja, freien aber, Schulen benannt, aber trotzdem den Spaß.
Schön. Ja, aber zwei Sprachen gelernt, so Englisch, Dänisch und war eine internationale Schule, haben fast nur Englisch gesprochen. Also ich kann nicht mehr Dänisch, das ist zu lange her. Ja. Das ist nie mehr praktiziert, aber
aber du weißt, was Hygge ist?
Bitte?
Was Hygge ist?
Hygge?
Hä?
Sag mal.
Fragst du jetzt nach einer Vokabel, die du
genau, kennst. Ich könnte noch ein paar Schimpfwörter aufzählen.
Was ist denn Hygge?
Schimpfwörter sind
sag's
noch
sag's halt jetzt. Hat Anke Ellen dir eine nein, Vokabel dänisch beigebracht?
Genau das wollte ich. Ich habe einen Kunden am Freitag gehabt, der mir das erzählt hat. Und wollte jetzt auf
die Klammer. Das ist wirklich so. Kommst du aus Berlin? Kennst du den Stefan?
So. Ja, cool.
Mir keine Sendung.
Was heißt denn Hüge?
Nein, komm. Jetzt muss jeder selber nachgucken.
Jetzt sag's halt.
Nein!
Du weißt es nicht
wie
mal
geht's
mehr.
Weiter? Doch, doch.
Ja. Na gut.
Aber dann weiß ich auch zum Beispiel, was. Was du meinst mit deinen Eltern sind cool. Also das ist halt
ja, wollte ich auch gerade sagen, die sind ja dann
aufgeschlossen. Cool,
ja, mein Papa hat das, glaube ich, nicht, hat er das mit, doch, der hat das schon mitbekommen, aber der war da nicht involviert. Meine Eltern sind schon ganz, ganz lange getrennt und der hat sich dann sehr in die Arbeit reingesteigert und so. Und das hat eigentlich meine Mama gemacht und die war damit gar nicht happy, dass ich nach Dänemark wollte. Aber ich wollte unbedingt hin.
Ach, okay, das war deins.
Ja, ich wollte unbedingt weg. Also ich kam auch, ich war da schon immer der Neue. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was diese Tätowierungen betrifft. Ich war halt immer überall der Neue. Also ich werde nicht zu einem Klassentreffen eingeladen.
Stimmt, wir waren bei der Rampensau.
Also dieses Bedürfnis danach gesehen zu werden, das war halt dann irgendwie immer stärker. Und das habe ich geschafft.
Wenn du der Neue bist, dann in die Klasse kommst, wie hast du dich da verhalten? Also gehst du als Rampensau-Angriff die beste Verteidigung rein? Oder?
Schon.
Ja.
Also ja. Schon, eher dominant, würde ich sagen. Also ich bin kein Zurückhaltender. Ja. Wobei heute vielleicht eher. Also wenn ich so in meinen Themen bin, bin ich überhaupt nicht zurückhaltend. Mhm. Aber jetzt in Gruppen oder so, ich würde jetzt nicht auf Privatpartys gehen oder so. Da bin ich zu schüchtern dann doch für. Einzelgespräche sind eher, kann ich besser. Aber jedenfalls hatte ich schon, naja, und dann irgendwie doch der Freund von meiner Schwester, der halt wollte, dass er sich tätowieren lässt. Und dann lag halt so ein Tattoo-Magazin irgendwie da. Und dann, ja, dachte ich, ja, das machen wir.
Gesehen werden los. Als Motivation.
Ich glaube, irgendwie geht es darum. Mhm. Aber ey, was Yvonne gesagt hat, das ist schon natürlich auch ein bisschen, dass du dich auch panzerst. Mhm. Also, oder eine Rüstung trägst. Das macht es schon.
Also auch gesehen irgendwie. Werden wollen ist ja manchmal nur vermeintliches gesehen werden wollen. Oder aber selbst entscheiden zu können, was man sehen lassen will und was nicht.
Ja, ich hatte schon früh Bock auf die offensiven Sachen.
Ja.
Also Christoph hat irgendwann mal zu mir gesagt, ah, hier, der Tattoo-Dämon wollte erst den Hals und jetzt will er auch noch das Gesicht und so. Und ja, so ein bisschen, so fühlt sich an, als greift so einer danach.
Ja.
Das passt zu Christoph, ne?
Passt irgendwie zu ihm, ja, dass er sowas sagt.
Der kann auch so ein Mysterium um den Satz flechten, während er den ausspricht. Das ist eine schöne Art zu sprechen.
Ja, vielleicht. Ja, voll, das stimmt. wie kamen wir, ach so, genau, durch diese Yvonne, durch die Episode mit Yvonne, genau, kamen wir drauf, ob es eben dann da doch noch so ein Rüstungsgedanke geht, aber dann ist es bei dir vielleicht eher der Selbstdarsteller.
Ja, und dann ist ein bisschen eskaliert, ne? Also so, ich kann eigentlich nichts, so ein bisschen. Ich mache eigentlich die meisten Sachen, wenn dann.
Richtig.
Ja,
und schon. Viel.
Ja. Wobei ich da irgendwie den Tätowierungen gegenüber muss ich ja auch loyal sein. Also ich bin ja sonst eher, also ich, Loyalität ist auf jeden Fall einer meiner Werte, aber ich schaffe es nicht so richtig gut, danach zu leben.
Woran machst du das fest, ob du loyal bist oder nicht?
Naja, ich bin wirklich so wie konstant nicht ganz zufrieden. Das ist irgendwie was mich an mir selbst nervt, aber was sich durch mein Leben zieht. Also nicht, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job oder mit einer Beziehung oder irgendwie, nö. Nicht nie so ganz zufrieden. Und Tätowierungen bilden halt eine wirkliche Konstante. Also meine Kinder und meine Tätowierungen sind eigentlich so die Konstanten. Oder keine Ahnung, eine Wohnung zu kaufen war auch dafür da, dass ich dann da einfach nicht mehr ausziehe, weil ich das Ding abbezahlen muss. Mhm. Und jetzt ist sowieso, was Besseres kriegt man jetzt nicht mehr.
Mhm. Jetzt der Sack zu.
Jetzt der Sack zu, genau. Und sie ist auch abbezahlt inzwischen, Gott sei Dank.
Ja, oh, schön.
Und das muss ja ein entspanntes Gefühl sein.
Das ist gut, ja.
Hast du Anfang 2000 eine Wohnung gekauft?
Na, ich habe schnell abgezahlt, zugegebenermaßen.
Ach, okay.
Dann habe ich die gekauft. 2010.
Oh, geil.
Mhm. Ah, richtiges Gefühl gehabt.
Ey. Aber richtig Schwein gehabt.
Richtig
war Schwein. Ein richtiges Loch. Okay. Also war so die Zeit, wo viele Ausländer gekauft haben, viel Spanier und so.
Ja.
Und da meinte der Makler auch, ey, ganz ehrlich, die gehen hier alle auf dem Hacken wieder rum. Die war 40 Jahre vermietet, irgendwie 3 Meter dick Tapete, 30 Jahre geraucht. Also es sah kein Strom, kein Wasser, es sah wirklich richtig, richtig schlimm aus. Und ich dachte, ja, perfekt. Weil ich halte ja eh nichts von der Stange aus irgendwie. Ne?
Ja,
weil ich,
also machst du eh alles individuell. Ja. Und dann.
Und dadurch war der Preis echt sehr gut.
Ja. Und du
so,
hast
dass
den
die
Rest
eigentlich,
gemacht.
Also als ich fertig war mit dem Ausbau, war sie schon sofort viel, viel mehr wert. Und jetzt hat sie sich schon verdreifacht.
Ja.
Aber ich will ja eh nicht ausziehen oder verkaufen.
Schlau.
Also keine und Anfrage.
Die Stabilität.
Die
ins Leben
wärst du gerne jemand,
der. Bürzow-Viertel ist halt.
Ja, das ist super.
Ist, ist gut. Ja.
Voll. Da wird kein Ghetto mehr draus.
Da wird kein. Der Kelch ist vorbeigegangen. Mehr Gentrifizierung wird auch da nicht mehr passieren. Insofern.
Kann ja nicht.
Ich finde, die Ecke geht auch noch. Nee, gentrifizierermäßig geht unsere Ecke. Ich wohne auf der anderen Seite vom Park quasi. Also schon in Friedrichshain auf der Seite, aber auch im Nordkiez oben. Ich habe das Gefühl, es ist vorbeigegangen an uns. An der Ecke so. Answalder
also,
bis zu mir.
Also Bözow-Kiez ist schon sehr homogen, ne? Finde ich.
Ja.
Schon. Aber charmant. Also ich mag das eigentlich. Also ich bin ja eigentlich Weißenseer und wenn du so mal mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fährst, wirst du echt so 2 Kilometer weiter an Weißensee angepöbelt. Und im Prenzlberg ist es nett. Geht man sich aus dem Weg und sagt, Entschuldigung, ja, kein Problem. Ist schön.
Richtig nett alles.
Eigentlich ist nett.
Wärst du gerne jemand, der damit zufrieden ist mit allem? Mit seinem Leben und seinem Job oder den jeweiligen Gegebenheiten gerade? Oder ist es auch eine Form von, ja, aber dafür habe ich Anspruch und will immer mehr?
Na, ich hätte das schon gerne zustande bekommen, eine stabile Beziehung hinzukriegen. Also, dass das irgendwie meine 2 ganz großen Beziehungen dann irgendwie gescheitert sind, das ist schon blöd. Also ich hätte schon gerne so zwei Kids mit einer Frau und dass das einfach so gesetzt ist und so. Das hätte ich schon gut gefunden.
Bist du einmal verheiratet oder zweimal?
Nee, einmal verheiratet. Einmal. Ja. Wobei die zweite Beziehung, also die mit der Miko entstanden ist, deutlich länger war, aber die war nicht verheiratet. Mhm. Das ist schon blöd. Beruflich, ich weiß nicht, beruflich ist das ja so, ich bin da halt so reingerutscht. Ne? Ich habe völlig naiv diese Ausbildung gemacht, dann habe ich einen Meister gemacht und dann dachte ich, na dann natürlich selbstständig und zack, hast einen Laden. Und dann habe ich irgendwie auch ins Schwarze getroffen mit dieser Ökoschiene, die damals irgendwie schon mein Thema war.
Da kannte man dich ja auf einmal sofort.
Das war noch nicht so doll mit dieser, dass wir so wirklich konsequent da sind.
Was meinst du Ökoschiene? Kannst du das mal erklären?
Na, ich hatte so unser Statement, oberster Satz war zum Beispiel, es gibt Wichtigeres als Haare. So ging es halt schon mal los. So. Das heißt, wir machen richtig gute, hochwertige, nahezu perfekte Sachen, soweit wie es im Handwerk halt geht, damit du anschließend deine Ruhe hast. Also wir wollten halt davon weg, oder ich wollte davon weg, dass die Leute halt mit 4 Rundbürsten aufgeblasen werden, aber es allein nicht hinkriegen. Und das war zu der Zeit noch nicht so typisch. Also ich habe 2005 aufgemacht, da hatte ich das Gefühl, dass mir wirklich zu viele Hochgepustete aus den Läden gehen und das nicht tragbar ist. Und ich habe dann angefangen, halt ganz tragbare, schlichte, im Grunde echt ein Familienfriseur, so, ne? Irgendwann haben wir die Kinder rausgekickt, weil das in Prenzlberg völlig eskaliert, wenn du das machst. Dann haben wir gesagt, das können wir einfach nicht mehr machen. Also, dann gab es kurz die Idee.
Die Stimmung im Laden, meinst du dann?
Ja, und die Kalkulation auch, ach so, ne? Ja. Die Preiskalkulation ist dann echt schwierig. Wie taktest du das und was nimmst du dafür? Und dann gab es kurz die Idee, ey, dann müssen die halt das gleiche zahlen wie die Erwachsenen. Dann dachten wir, boah, wollen wir wirklich die Eltern haben, die dann 80 Euro für einen Kinderhaarschnitt ausgeben? Das fanden wir dann auch schwierig. Und wir haben ja auch so einen Ort der Ruhe, so, ne? Viel mit Kopfmassagen und schönem Tee. Das stimmt, und irgendwie dachte ich, das war dann schon auch wild. Immer wenn ein, zwei Kids im Laden waren, und der ist natürlich auch jetzt sehr groß, ne? Da arbeiten 15 Leute. Das wollten wir dann nicht mehr.
Verständlich.
Das war der erste Friseur in meiner Wahrnehmung, also jetzt aus meiner Wahrnehmung als Friseurin, wo, bevor man reinkam, nee, wenn man reinkam und sich auf den Platz gesetzt hat und bevor überhaupt was stattfand, hat man eine Kopfmassage bekommen.
Ja.
Und den Tee.
Das ist
und durfte
die Idee.
Sich noch zwischen zwei Ölen entscheiden.
Das ist ein Begrüßungsritual.
Genau.
Also wir fragen nicht nach Kopfmassagen, wir sagen, wir machen das hier so, möchtest du.
Ja.
Also damit
das ist echt krass gewesen. Das war zu der Zeit nicht so. Man hat mal, in anderen Friseuren hat man übergangsweise eine Kopfmassage bekommen, vor allen Dingen, wenn gerade keine Zeit war, weil der andere noch an dem Herrn geschnitten hat.
Und dann wurde sie berechnet am Ende.
Und dann wurde sie berechnet, genau.
Ja. Das ist bei uns ehrlicherweise auch nicht ganz uneigennützig, weil wir haben wirklich entspannte, nette Gäste dann auf dem Stuhl. Ja. Also wenn du halt abgehetzt da reinkommst und dann in die Beratung gehst, ist das schwieriger, als wenn du einmal durchmassiert bist und einen Schluck Tee getrunken hast. Ja. Aber ist gar nicht mehr mein Ding so, ne? Ich habe dann als Trainer eine Weile gearbeitet und so und habe dann halt irgendwann
Trainer?
Für Friseure. Hab dann halt,
wie sieht das aus?
Ich habe für die damalige Partnerfirma, mit der wir arbeiten, halt so das Männersegment. Ich habe dann irgendwann sowieso nur noch Männern die Haare geschnitten. Das war aber halt auch so ein, wie man um sich selbst zirkelt, Ding. Ich fand dann wirklich, Entschuldigung, ich weiß, ist nicht mehr modern mit dem Genderkram und so. Aber es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und,
auf dem Kopf auf jeden Fall, oder?
Auch vom Wesen.
Ja.
Das
ist
also. Das ist ja bei dem ganzen Gender-Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, aber muss man immer aufpassen, dass man nicht einfach gleich bügelt, weil wir haben große Unterschiede und die sind gut, dass die da sind.
Ja,
ich habe jedenfalls irgendwann nur noch Männern die Haare geschnitten, weil ich fand es handwerklich interessanter und ich fand den Stellenwert von Haarschnitt, den es einnimmt, cooler. Also muss funktionieren, muss gut sein, muss toll gemacht sein. Aber mir war das zu schwierig dann irgendwann, mir war dieses Gezirkel darum und ich habe zu Hause geweint, weil die sind einen halben Zentimeter zu kurz. Das war mir zu verrückt. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich dachte, es kann nicht sein, dass das so wichtig ist. Das sind Haare.
Und das hast du bei Männern nicht so empfunden. Nee. Deswegen, ja.
Vielleicht auch einfach, weil ich es viel besser konnte. Also vielleicht haben die auch zu Hause geweint, weil ich es nicht so gut konnte. Das kann natürlich auch sein.
Das glaube ich nicht.
Und dann habe ich halt als Trainer gearbeitet, habe halt Seminare für so Männertechniken und so.
Ja.
Oder habe gesagt, so ein bisschen darauf Einfluss gehabt, wie denke ich, dass nächstes Jahr ein Trend ist oder so. Also habe mich da so ein bisschen mit befasst.
Wie so eine Vorlesung oder hast du ein paar Leute vorlesen?
Nö, aber du machst ja auch Kollektionen wie in der Mode und so.
Ja?
Shootings, Kollektionen und so.
Ja. Stimmt, du kennst dich ja gar nicht.
Nee, gar nicht. Also wie du mal
Habe das auch nur ganz kurz gemacht. Okay. Brauchen wir nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass dieses...
Ich erkläre es dir nachher nochmal.
Dieses ganze Thema Friseur war halt irgendwann eigentlich nicht mehr meins. Also ich mag aber mein Team und ich mag, dass der Laden schön aussieht. Und wobei wir super, super schwierige Zeiten natürlich haben, wie viele andere auch. Mhm. Also jetzt zur Zeit auch wirklich ganz, ganz besonders schwer. Also dem Laden geht es gerade nicht gut. Mhm. Was jetzt noch mal an neuen Regelungen und so halt auch liegt. So, ne? Weil dann doch, ja... eine Menge Gäste auch wegfallen und so.
Ja. Mm. Prozentual, weißt du, kannst du das sagen?
Meinst jetzt...
wie viel wegfällt gerade?
Na, du kannst eigentlich, so wie der Deutschland-Durchschnitt mit der Impfung ist, so viele fallen bei uns dann halt auch weg, wenn die ohne Impfung nicht mehr rein dürfen, dann so ist das dann auch.
Ja, und krass.
Das ist schwierig. So.
Habt ihr Unterstützung bekommen dann, wo das...
Anfangs ja, später war es sehr schwer oder es sind halt auch sehr viele Fixkosten aufgelaufen, weil der Laden zum Beispiel ist auch Eigentum, ne? Der ist nicht gemietet, der ist gekauft und eine Kreditrate, die ist halt super hoch, ne? Das ist ja über 200 Quadratmeter, ein Riesenladen und die Kreditrate ist so hoch, die ist aber nicht förderbar, weil mir gehört ja quasi mit der Kreditzahlung jeden Monat ein Viertel Quadratmeter mehr und das kannst du natürlich nicht fördern wie eine Miete. Ist ja auch richtig so, ne? Wäre ja dann Ungleichgewicht, aber das ist natürlich auch aufgelaufen in der Zeit.
Gut, für dich ist ja dann die Kreditrate wie eine Miete, aber...
Genau, also ich muss sie halt bezahlen.
Fühlt sich ja trotzdem so an.
Und sie mindert auch nicht deinen Gewinn. Also eine Miete mindert halt deinen Gewinn, ne? Und eine Kreditrate aber nicht. Das heißt, es ist auch steuerlich schwieriger. Aber ich wollte halt von diesem Mietverhältnis weg. Also als die Gelegenheit war zu kaufen, habe ich das sofort gemacht. Aber ja, es ist schwer. Und die Fixkosten sind natürlich bei 15 Angestellten halt auch einfach super hoch. Dann hat es enorm lange gedauert, bis du quasi dieses Kurzarbeitergeld dann auch bekommen hast. Das heißt, ich musste eigentlich 2 Monate vorstrecken, bis das dann mal kam. Es kam dann natürlich auch hinterher.
Ja.
Aber streck mal 2 Monate 15 Leute vor.
Also, ja.
Ne?
Ja,
das sind Dimensionen.
Also auch das Gefühl wahrscheinlich, was man hat, ne? Genau.
Ja, der war dann, also alles, was ich dann, ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig, aber alles, was ich angespart hatte, ist weg. Also das habe ich reingepumpt und das ist uncool.
Das, was du machst, ist Selbstständigkeit. Das, was ich mache, ist gar keine Selbstständigkeit, merke ich gerade.
Da doch,
ja, du hast eine sehr luxuriöse Selbstständigkeit und Angestellte zu
haben. Nee, das Tolle bei mir ist, ich verdiene ja Geld, wenn ich nicht da bin. Und das machen die Tätowierer natürlich alle nicht. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn du als Tätowierer irgendwie Urlaub machst, dann kostet dich der Urlaub Geld und dein Arbeitsausfall auch noch. Also das ist schon eine richtig teure Variante. Und ich bin halt irgendwann dahin gekommen, dass es auf mich selbst am Stuhl nicht mehr ankam. Das ist natürlich der totale Luxus.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich könnte all diese Probleme wahrscheinlich weitestgehend lösen, wenn ich mich einfach ranstelle.
Mhm.
Aber da läuft mir ein richtiger Schauder über den Rücken, wenn ich daran denke.
Ich höre das öfter so von...
Das ist nicht mehr mein Ding. Ich will das nicht mehr.
Das traumatisiert ist ein hartes Wort, aber so, dass man einfach so überarbeitet war, so viel über seine Grenzen gegangen, dass man deswegen nicht mehr ran kann oder Interesse langsam weggekommen?
Nee, ich war nie so ultra fleißig. Also die ersten paar Jahre war ich schon die vollen Öffnungszeiten da, aber da ich mich ja relativ schnell schon von Millers Mama getrennt habe und dann auch relativ schnell schon viel Miller bei mir hatte, konnte ich gar nicht mehr so Vollzeit am Start sein. Aber es war halt entweder Miller oder ich war im Laden, also das schon.
Aber das heißt, du arbeitest nicht aktuell?
Am Stuhl.
Am Stuhl?
Ich habe Arbeit.
Genau, du hast Arbeit durch den Laden. Aber
geht, ne? Ich habe irgendwie jetzt
nicht
noch
so was
studiert.
Du musst nicht jeden Tag um 8.30 Uhr aufstehen.
Nee, ich muss um 6.15 Uhr aufstehen, wenn die Kinder da sind.
Okay.
Und sonst stehe ich auf, wenn ich Lust habe. Aber dann stehe ich auch nicht viel später auf, weil ich ja die andere Woche immer 6.15 Uhr aufstehe.
Und der Rhythmus ist von da,
ja. Also ich bin alle 2 Wochen nachts in der Stadtmission, dann geht mein Rhythmus nach hinten, weil ich dann versuche länger zu schlafen, aber dann bin ich eigentlich, also richtig lang schlafen kann ich eigentlich nicht.
Da schneidest du deine Haare für
bei Obdachlosen,
ohne Wohnung.
Ja. Das ist cool.
Ja, ich habe mal Haare für Flüchtlinge geschnitten, das fand ich auch sehr intensiv.
Also man stellt sich das ein bisschen romantischer vor, ne? Das ist jetzt nicht so die große Dankbarkeit und die gucken im Spiegel und sagen, wow, ist ja wie vorher, also dazu sind die meisten gar nicht in der Lage. Die Stadtmission ist auch super niedrigschwellig. Das heißt, die Leute sind schwerst alkoholisiert, schwerst unter Heroin. Gibt immer ein bisschen Kloppereien. Ja. Also es ist schon rough so. Und
du gehst dann dahin für wie viele Stunden?
Naja, ich glaube, wann machen die auf? Ich bin so 19:30 Uhr meist da. Die machen, glaube ich, um 8 auf.
Mhm.
Und dann bin ich bis 12, 1.
Mit mehreren? Also mit noch Leuten aus deinem Team?
Nö, das braucht man nicht. Die reißen sich jetzt nicht um den Friseur. Also wenn ich anfange und jemand sieht's, dann kommt eigentlich einer nach dem anderen. Auch vorwiegend Männer. Ist aber auch viel so kulturell. Ne? Sind jetzt viel so Sind die Roma, sagt man das so, oder ist das gar nicht mehr zeitgemäß? Ich weiß gar nicht.
Da musst du Polly fragen. Ich habe den aktuellen Stand.
Weil ich der Einzige bin, der irgendwie Nachrichten hier liest, bin ich die Beauftragte.
Sind die und Roma wisst, ganz gut.
Ja, kann man auch sagen.
Also die, bei denen ich früher dachte, dass die den anderen den Straßenfeger wegnehmen, um da ihre Mafia aufzubauen. Aber denen geht es eigentlich wirklich am schlimmsten, weil die diese ganzen Sozialleistungen auch nicht bekommen. Richtig, also die sind richtig im Sack. Und ich habe mir das auch komplett abgewöhnt, darüber irgendwie zu urteilen, wer, weißt du, wie wenn du, gebe ich jetzt dem einen Obdachlosen oder dem anderen Obdachlosen, wer sieht denn bedürftiger aus?
Wer hat es mehr verdient?
Und vielleicht war ja einer gerade gestern bei mir beim Haare schneiden und sieht dann irgendwie auf einmal top so gut aus. Und dann gibst du dem nichts mehr, dem Arm. Einfach geben, fertig. Mhm. Nicht drüber nachdenken. Und ja, da bin ich alle 2 Wochen und das ist total dankbar. Als ich das erste Mal, da bin ich über meine Gemeinde hingeraten, weil die da einfach so mithelfen. Und dann bin ich da irgendwie backen geblieben, weil dann irgendjemand sagte, kann mir einer einen Kopf rasieren? Und da dachte ich, jetzt bin ich's. Und seitdem komme ich dann nicht mehr so zum Gemüseschneiden und Vorbereiten, sondern komme explizit als Friseur, das heißt zusätzlich zu den ganzen anderen Volunteers. Also die Stadtmission hat ungefähr 50% oder ein bisschen weniger, glaube ich sogar, der Kosten, die sie für Angestellte haben, aber 50% sind sie angewiesen auf Volunteers und Spenden. Mhm. Das heißt, da müssen Leute helfen, sonst geht's nicht. Und es funktioniert aber ganz gut. Also viel christliche Gemeinden, die damit helfen und so. Und ja, deswegen komme ich so on top. Mhm. Und am Anfang dachte ich, die brauchen mich, aber dann habe ich sofort gemerkt, das ist andersrum. Also das rüttelt dich so gerade. Also ich bin wirklich beim ersten Mal raus und dachte, nee, ich brauche die. Also danach, wenn du vorher dachtest, du hast Probleme, dann gehst du da raus und weißt, ist alles in Ordnung.
Psychohygiene.
Total. Mhm. Also das ist, ich nehme so viel mit von denen. Und du kriegst natürlich.
Das hört sich so pathetisch an, aber es ist echt so, ne?
Ja. Also es ist auch wirklich, das ist, wenn du so mit dir selbst so zu tun hast, ist es auch wirklich schwierig, ne? Ich fahre da mit einem teuren Auto auf dem Hof und lege die teure Uhr ins Handschuhfach und gehe dann da rein und denke schon so, ist das eigentlich okay oder ist das irgendwie mein persönliches Sozialgewissen-Kack irgendwie? Aber auch nicht viel drüber nachdenken, die brauchen ja trotzdem geschnittene Haare.
Genau,
auch
weil, also das ist ja egal.
Einfach reingehen und machen. Und besser als nicht machen. Ja. So, ne? Und es ist schon, würde ich sagen, ja, ist mindestens ein Win-Win, wenn nicht sogar ich da eigentlich mehr von habe. Also, ja.
Lektion in Demut, wie
überhaupt. Absolut.
Erdung.
Ja, absolut. Dafür ist es ganz toll. Kann ich jedem empfehlen. Geht dahin. Die brauchen Leute.
Kann man sich da, also jetzt tatsächlich für Menschen, für die es interessiert, kann man sich dann da einfach melden bei der Stadtmission Berlin zum Beispiel?
Genau, Kältenotübernachtung ist das, wo ich bin, in der Lehrter Straße, also beim Hauptbahnhof um die Ecke. Man kann sich auch bei mir melden, ich habe die Connection dahin. Mhm. Es gibt halt eigentlich einen Link zu so einer Online-Liste, wo man sich einträgt. Ich weiß aber nicht, ob neue Leute den einfach so kriegen und sich dann da einfach eintragen, weil das muss natürlich verlässlich sein, die müssen dann auch kommen.
Vermitteln noch.
Klar.
Ich könnte mal bei Insta anschreiben.
Klar.
Schön.
Wer mitkommen
Ganz
will.
Einfach.
Aber keine Tätowierer braucht man nicht. Genau. Heute Friseur und Tätowierer. Da wären bestimmt viele offen für. Also,
Was hast du gerade gesagt?
Da wären bestimmt viele offen für Tätowierungen.
Ach so, ja.
Aber ich weiß nicht, also die hygienischen Gegebenheiten sind grenzwertig, würde ich sagen. Also es gibt ein Ärztezimmer. Mhm. Ärzte sind immer beliebt. Jetzt war eine Zeit lang Impfarzt da, Gott sei Dank. Aber ist jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr. Weiß ich nicht genau.
Aber ansonsten Gemüseschnibbeln, alle möglichen.
Ja, also wer Berührungsängste hat, geht erstmal so in die Kleiderkammer zum Beispiel. Da bist du so ein Stück nach hinten versetzt in einem anderen Raum. Das heißt, da war ich auch beim ersten Mal, weil ich dachte, ich habe einfach Schiss vor denen.
Ja.
Das Gute ist, die sind irrsinnig langsam. Also auch wenn es da eine Klopperei gibt, muss man keine Angst haben. Da kannst du ausweichen. Und die haben auch
Zeitlupe.
Und die haben auch wirklich einen irrsinnigen Respekt vor den Leuten, die da arbeiten. Also du kannst da voll dazwischen gehen. Ich bin totaler Schisser, ne? Ich habe mich noch nie gehauen in meinem Leben. Ich würde immer wegrennen. Aber da meist ist es auch harmlos, aber es kommt vor. So gerade wenn so die haben halt so kulturell Unterschiede und kulturell geht es da manchmal so, ja, ihr seid die ärmsten Schweine, nee, ihr seid die ärmsten Schweine oder andersrum. Oh. Kann mal, aber wenn du so in der Kleiderkammer bist, da dürfen die auch nicht rein. Also die müssen vorne sagen, was sie brauchen. Und dann hast du so eine kleine Barriere. Also Miller wollte zum Beispiel auch unbedingt mal mit, aber das darf sie wirklich noch nicht. Also ich habe gefragt und die haben mir gesagt, das ist wirklich zu verstörend. Also es ist schon auch wirklich krass.
Das ist schon auch
krass. Es ist wirklich krass.
Das finde ich auch.
Man kann es nicht anders sagen. Der Geruch da unten drin ist krass. Wenn der Erste sagt, er braucht Socken und zieht die Schuhe aus, denkst du, er muss kotzen. Also es ist schon krass. Und so mein damaliger Pastor, als wir zusammen das erste Mal da waren, hat zum Beispiel gesagt, ich gehe ins Bettenhaus und das muss total hart sein. Also im Bettenhaus ziehen sich alle die Schuhe aus und da geht es wohl auch, das ist wohl wirklich auch heftig. Ich war noch nie im Bettenhaus.
Aber
die essen dann da unten und so und dann ist im anderen Gebäude schlafen die, wenn sie wollen. Also viele schlafen auch direkt unten, weil die halt Schiss um ihren Kram haben und so und liegen dann halt einfach auf dem Boden. Das ist auch am Anfang schon sehr befremdlich. Das ist dann so langsam, irgendwann wird das Licht ausgemacht und dann liegen die halt in diesem Raum irgendwo. Mhm. Das ist schon, ja.
Also ich fand es, ich habe dort Projektarbeitmäßiges gemacht zusammen mit der Stadtmission Berlin und was ich zum Beispiel auch total krass finde, nur mal so, weil jetzt auch Winter ist und es wieder kalt wird, dass so Leute ne, ihre Sachen so in Kleiderkisten hier so abgeben und dann irgendwie denken, das ist irgendwie besonders hilfreich, wenn man so eine kleine Seidenbluse mit zwei Knöpfchen irgendwie da abgibt, die fast 70-80% der wohnungslosen Männer und Frauen können mit ihren Fingern überhaupt nicht diese Knöpfe mehr so greifen und aufmachen und zumachen und so weiter. Und das ist so, wenn man so Kleidersammlungen dann sich so anguckt und ich habe da mal so eine Kleider, in einer Kleiderkammer gearbeitet, dann ist es so, Leute, es ist echt 60%, was abgegeben wird, ist nicht das, was gebraucht wird.
Also zurzeit sind so Schuhe, warme Pullover und so, Unterwäsche auch total viel, aber Unterwäsche, wenn sie wirklich voll okay ist oder neu, wer das spenden möchte oder so, könnt ihr auch mich anschreiben, den bringe ich alles mit. Richtig. Ja, wobei tatsächlich, ich habe mal nach so Waschzeug und so gefragt, ob ich was mitbringen soll. Ich meine, hier können wir uns zuschütten mit. Also da war, es ist reichlich von da. Ach, und cool. Es interessiert auch nicht so viele, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn die dort schlafen, ist es sowieso dort.
Ja.
Ja, so Einwegrasierer, sonst dürfen die nicht da durch die Gegend, dürfen wir gar nicht rausgeben. Mhm. Also die dürfen sich bei uns hinten dann rasieren, aber sie dürfen nicht mit Klingen durch die Gegend laufen. Mhm. Ja, ich glaube zurzeit halt einfach warme Sachen und Unterwäsche, ne? Das sind so die, ein Freund von mir hat so einen Klamottenladen, der handelt mit so Deadstock-Zeug, also so produzierten Sachen, die nie verkauft wurden, was ziemlich cool ist, auch ökologisch ganz toll. Und der hat mir jetzt 1000 lange Unterhosen angeboten, meine kannst du mitnehmen. Joachim von Fein und Ripp, Grüße, ist ein ganz toller Laden, geht da mal Kleidung kaufen.
Fein und Ripp?
Fein und Ripp, Prenzlauer Pappelallee. Nee, Kastanienallee, scheiße.
Oh, eine richtige Berlin-Sendung haben wir heute hier.
Und ich muss jetzt aber erstmal fragen, ob die 1000 Unterhosen gebrauchen können.
Ja. Wenn du Gemeinde sagst, was meinst du dann mit Gemeinde? Deine Kirchengemeinde, in der du bist?
Nee, ich bin gerade in keiner.
Okay.
Aber zu der Zeit war ich in einer freikirchlichen Gemeinde, ja.
Du hast Theologie angefangen zu studieren?
Ja.
Warum?
Also ich habe mich immer schon für so den Kram rund um Gott interessiert, aber habe da nie so eine, ich habe auch wirklich, glaube ich, mit 18 oder so schon das erste Mal die Bibel gelesen. Ich weiß gar nicht, ob da komplett, aber ich habe mich schon für so Zeug interessiert.
Und deine Eltern sind nicht?
Nee, ich bin nicht christlich aufgewachsen.
Ossi, ne? Ja.
Ja, eben. Gab's nicht. Nee. Hatten wir nicht.
Doch, wir
du schon, ne? Du schon,
ja, ja, genau.
Du schon.
Ja. Aber die
stimmt,
sind,
du hattest
aber. Eine super Minderheit, aber auch.
Aber die Berliner, ich kenne von Berlinern wirklich selten, ja.
Also,
warum hast du die Bibel gelesen mit 18?
Na, irgendwie hat mich das. Also man sagt ja bei Gott, dass du kannst dich nicht für Gott entscheiden, Gott entscheidet sich. Ne? Also das heißt, diese Einflussnahme hält sich wirklich in Grenzen. Mhm. Wenn du da nicht offen für bist, dann passiert es halt nicht. Ne? Also das kriegt dich entweder oder es kriegt dich nicht. Also wie bei jeder anderen Faszination auch. Ne? Mhm. Du kannst ja niemandem sagen, jetzt sei mal bitte fasziniert. Also wenn du, keine Ahnung, die Niagara-Fälle siehst, bist halt fasziniert. Das ist nicht dein freier Wille, das passiert. Mhm. Mich hat das irgendwie gezogen. Also ich habe dann auch irgendwann mal so aus allen Weltreligionen mir so diese kleinen Reklambücher gelesen, weil ich mal über alle so ein bisschen Bescheid wissen wollte. Mhm. Und da hatte ich aber immer noch mit dem, also dass ich am Ende wirklich Christ werde, fand ich total absurd, finde ich immer noch ein bisschen albern. Aber
du bezeichnest dich als Christ?
Ja. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch, als ich in diese Tätowier-Szene reingekommen bin, auch diese Romantik davon kennengelernt. Hatte ich aber immer noch nichts damit zu tun. Aber da habe ich schon so flammendes Kreuz mir tätowieren lassen, aber auch viel so Buddha-Kram und so. Und gerade so auch du im Oldschool-Bereich, du kennst ja einfach so diese Romantik von diesen total, Themen. So, ja. Ne? Und irgendwie hat das schon immer was, also du kannst dich eigentlich nicht dagegen wehren, wenn du so ein Jesus-Porträt siehst, dass das was mit einem macht. So, ne? Es triggert bestimmt auch Leute, aber irgendwie liegt da so eine Romantik drin.
Ich finde es krass, dass da noch hinter dir ein Jesus-Porträt ist.
Na, echt?
Aber Romantik.
Oh, aber der steht auf dem Kopf.
Mhm.
Ja, als Prüfung. Also,
der hat schon Schlimmeres durch.
Aber das ist in dem Moment, aber auch als Prüfungsgedanke, also ist nochmal eine grafische Ergänzung, jetzt nicht eine Umdrehung wie das Kreuz, sondern nur nochmal die Jesus als Variante des Gehängten, praktisch als andere Perspektive, weil wir da kein Kreuz haben. Also nicht dieses brennende Kirchenthema, sondern.
Naja, also irgendwie macht's was. Also das hatte ich auch, aber immer noch war ich davon weit weg und fand es eigentlich auch fast ein bisschen albern. Aber da kannte ich mich noch nicht aus. Und dann war das eigentlich, ich glaube, so nach meiner zweiten Trennung hat sich diese Frage für mich wie nochmal neu gestellt. Und
welche
da hab ich,
Frage?
Na, diese Frage, was ist da eigentlich los? Also wie ist das mit der geistlichen Welt und so? Und dann gab es so einen Punkt, dann hat Christina, das ist die Mama von Miller, mit der ich ja gut befreundet bin, die hat einen neuen Mann kennengelernt und der war in so einer Freikirche. Und da dachte ich, und Christina ist, also die hat so ein 1er Abi und ein 1er Studium und arbeitet im Bundestag und hat wirklich eine straighte Laufbahn gemacht. Und ich dachte, die ist die unspirituellste, die ich kenne. Und als die sich dann dafür entschieden hat, auch sich taufen zu lassen und mit so einem Mann zusammen ist, dachte ich, das ist ja absurd. Und zu der Zeit habe ich gerade ein Wohnmobil selber ausgebaut und konnte da die Werkstatt nutzen vom Bertha Block, das ist so eine Boulderhalle in Berlin, weil es, ja, Freunde von mir sind, denen die gehören, oder einer meiner engsten Freunde da Betriebsleiter ist. Und die haben halt eine ganze Tischlerwerkstatt hinten drin. Da stand immer meine Karre und ich konnte da bauen. Und der Christian, der da Betriebsleiter ist, kam halt immer hinter und hat mal mit mir Kaffee getrunken. Und irgendwann meinte ich, ey, Christina hat jetzt einen Mann, der ist in der freien Kirche. Ist das albern? Und dann meinte Christian, den ich echt schon eine Weile kannte, ja, ich bin übrigens auch in der freien Kirche. Und dann dachte ich, seid ihr alle bekloppt? und irgendwie haben wir dann aber angefangen, in dieses Gott-Thema einzusteigen. Und Christian ist theologisch jetzt nicht so stark aufgestellt. Der hat, also was ich total beneidenswert finde, dass der das einfach aus so einem Gefühl heraus gut kann. Der hat so ein Gottesvertrauen und sagt, ich muss da nicht so viel drüber wissen. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und der ist so, der liest schon auch Bibel und so, aber jetzt nicht so, mich holst du eigentlich nur über Wissenschaft ab. Also bei mir geht es eigentlich darum, wie ist denn die Faktenlage? Und da habe ich dann angefangen, mich reinzusteigern. Bin halt in diese freie Gemeinde mit reingegangen. Und da gab es dann jemanden, den Richard, der da gepredigt hat. Und Richard ist auch so einer, der halt, er ist, glaube ich, ein paar Jahre jünger als ich. Ist ein super heller Typ, so hochbegabten Gymnasium und so. Und der hat halt wirklich Plan. Also er hat halt richtig, richtig Ahnung von der Substanz und hat halt echt ein paar Mal so Predigten gemacht, die nur darum gingen, wie so Wahrscheinlichkeiten sind. Also warum ist das wahrscheinlich, dass das damals so stattgefunden hat? Mhm. Also historische Perspektiven. Und dann war es irgendwann fast so, dass ich mich dem nicht mehr so entziehen konnte und dachte fast, ich muss es irgendwie glauben. Und dann passiert ja irgendwie was mit einem. Also das ist ja so, also es ist tatsächlich genauso, wie es in der Bibel beschrieben wird. Ne? Also der Agnostiker würde ja immer sagen, ich glaube nur, was ich sehe, was ehrlicherweise ein bisschen platt ist, weil was sehen wir schon? Ich habe auch New York noch nicht gesehen, aber ich verlasse mich auf Kompetenzen, dass es da ist. und so wir wissen es ja nicht. Ne?
Ja.
Also das ist, diese Theorien gibt es ja schon bis Aristoteles, unbewegter Beweger. Also es gibt ja ganz viel so Gottesbeweistheorien so, ne? René Descartes, ich denke, also bin ich. Und das sind alles sozusagen Gottestheorien oder Gottesbeweisführung nennt man das. Und mich hat man aber über diese Wahrscheinlichkeiten eigentlich so weit gekriegt, dass ich dachte, ja, irgendwie, ich glaub's.
Und Wahrscheinlichkeiten dann, sind im historischen Kontext.
Ja.
Also das hast du angezweifelt, dass du hast gedacht, Jesus, die ganze Geschichte ist halt eine Geschichte.
Ja, so richtig gut kannte ich sie natürlich auch noch nicht. Also wobei das, glaube ich, wirklich für die allermeisten, die auch schlecht darüber sprechen, gilt, dass die das nicht richtig gut kennen. Also ich würde denn das schon ganz gerne mal überprüfen, wie gut man es dann auch kennt. Es kommt drauf an, wo du ansetzt. Also jetzt Seite 1 anzusetzen, ist wirklich hart. Das muss man, also dann ist ja noch schön, Schöpfungsgeschichte ist ja noch spannend, so, aber dann gehen ja diese ganzen wirklich. Genau, das ist schon schwer. Also wenn du jetzt in den Evangelien direkt startest, also wenn jetzt, keine Ahnung, Markus-Evangelium ist so das niedrigschwelligste, ist ganz kurz, ganz kompakt und einfach diese Jesus-Stories und was der so getrieben hat, dann kann es eigentlich direkt interessant losgehen. Oder Johannes Evangelium ist halt ganz romantisch, so, ne? Ist halt nochmal viel schöner ausgekleidet. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, der Agnostiker sagt quasi, ich glaube, was ich sehe. Und der Christ würde sagen, wenn du es glaubst, dann wirst du es sehen. Und das ist eigentlich bei mir auch eingetreten, als ich annehmen konnte, dass ich es glaube, dann haben sich ganz viele Sachen geöffnet. Und dann habe ich mich halt total reingesteigert.
Was hat sich geöffnet?
Na, dann hat sich diese Perspektive dafür geöffnet, so, ne? Und dann, also es gibt auch da natürlich so ganz viele Führungen. Worin kannst du Gott erkennen? Oder wenn euch das triggert, irgendwie, wer das hört, dann kannst du auch ein anderes Wort für Gott benutzen. Ist egal. Mhm. Stört ihn nicht.
Oft vorbelastet, ne?
Also stört ihn nicht.
Ich habe lange Probleme gehabt mit diesem Gott durch diese katholische Erziehung, klar, die da wirklich Abneigung in mir ausgelöst hat.
Klar.
Aber ich glaube, jetzt seit ein paar Jahren nehme ich auch Gott wieder, weil ich es auch albern finde, von Energie zu reden und sowas.
Vorhin hast du, ey, wie krass, ne? Vorhin hast du zweimal von Jesus geredet, dass er, wir haben beide noch nie über Jesus geredet.
Ja, aber das.
Warum hast du es vorhin gesagt?
Na ja.
Im Auto hast du doch irgendwas zu Jesus gesagt.
Na, weil es halt einfach eine erleuchtete Persönlichkeit ist. Das ist ja.
Na, mindestens.
Ach ja. Mindestens, wenn nicht sogar eine sehr fortgeschrittene. Und das ist ja jetzt im Katholischen kam es mir mal vor, wie fast wie so eine Kitschfigur. Oder die meisten nehmen das auch nicht so richtig ernst so. Und man denkt sich, ist ein richtig krasser Meister, mindestens. Schön, dass du es sagst, so mindestens. Und ich habe immer noch so ein bisschen komisches Gefühl, warum soll man da jetzt noch irgendwelche Wörter drumherum erfinden? Ne? Also, man kann sich auch einfach mit dem Wort wieder versöhnen, aber man kann auch ein anderes nehmen, genau.
Ja. Naja, ich habe dann halt viel gelesen und dann ist so Bibellesen halt nur die eine Sache. Dann habe ich halt angefangen, Bücher über die Bibel zu lesen. Also ich habe die Bibel mehrfach von vorne bis hinten durch und die Evangelien sowieso, die lese ich ständig. Oder also alles, also Neues Testament besteht sozusagen aus, wer es nicht weiß, Evangelien, 4 evangelische Geschichten und dann kommen die Apostelgeschichten und die paulinischen Briefe. Die sind aber nicht chronologisch geordnet, also die paulinischen Briefe sind quasi das Erste, was nach Jesus kam quasi, dann kamen erst die Evangelien und dann habe ich halt angefangen, Bücher über die Bibel zu lesen und das würde ich sagen, ich würde fast behaupten, man muss es, also mindestens mal Hermeneutik und Exegese, also dass man einfach weiß, Exegese bedeutet, welche Fragen legst du an Texte an, ne? Also dass man einfach sich historisch vernünftig mit Texten beschäftigen kann. Mhm. Also auch wenn du Koran liest und liest, du darfst, dieser berühmte Dingsbums hier, du darfst deine Frau nur mit einem Stock, der so und so dick schlagen, dann sagt man heute krass wie gewalttätig, aber das war ein Fortschritt. Das muss man halt wissen, dass das, wenn das damals angesprochen wird, vorher durftest du die halt schlagen mit was du willst, jetzt mach's bitte nicht dicker als das. Also das ist ein Fortschritt, ne? Mhm. Aber du kannst es natürlich nicht von heute drauf leuchten und sagen, was habt ihr euch denn da ausgedacht? Also da muss man ehrlich und klug und ohne Quatsch mit diesen Texten umgehen. Und dann habe ich gemerkt, die werden ja immer spannender. Es eröffnen sich ja immer mehr Sachen. Und ich glaube, dass jeder mit Jesus als historische Figur, gibt es wahrscheinlich fast niemanden, der mit dem nicht was anfangen kann, weil er wirklich einfach cooles Zeug gemacht hat. Also der totale Revoluzer, der halt einfach mit einem System aufgeräumt hat, mit dem Patriarchat aufgeräumt hat, mit der römischen Diktatur aufgeräumt hat und der einfach ultra krasse Sachen gemacht hat. Und vielen Leuten reicht das auch schon, um zu sagen, sie fühlen sich als Christ. Aber ich finde, die Auferstehung ist dann schon nochmal eine ganz spannende Kiste, wenn man sich mit der beschäftigt und dann eingestehen muss, irgendwas ist da passiert. Also es ist historisch völlig klar, dass da irgendwas Unfassbares passiert ist. Dann finde ich, wird es nochmal viel, viel interessanter. Mhm. Und ich lese auch Altes Testament schon mit Blick aus dem Neuen Testament, so, ne? Also ich meine, es ist alles schwierig. Man hat es mit schwierigen Texten zu tun, so.
Schwierig meinst du so von der Sprache her oder
das geht. Da gibt's ja wirklich viele Übersetzungen. Also okay, du musst ja jetzt nicht gerade Luther lesen, wo ich total geil finde, Luther zu lesen, aber ich kann das auch nur, weil ich auch simplere Übersetzungen kenne. Man muss halt wissen, dass je simpler die Übersetzung ist, also jetzt HFA, Hoffnung für alle, ist so ein Einsteigerding, was viele lesen, aber die hat halt auch ein paar hundert Seiten mehr als die anderen. Das heißt, die werden ungenau und je mehr moderne Sprache drin ist, desto mehr Interpretation steckt auch schon drin. Mhm. Also wenn du jetzt so Schlachter oder so, das ist eine ganz genaue Bibel, die ist irre schwer zu lesen, aber natürlich viel echter. Also eigentlich muss man es halt im Originaltext lesen, aber ich kann die Altsprachen nicht.
Hattest du Hilfe?
Beim Lesen?
Ja, mit so, also von am Anfang? Mit jemandem, also bist du in einen Religionsunterricht für Erwachsene gegangen, oder?
Nee, ich bin in eine Gemeinde gegangen. Also über die Predigten kriegst du halt Zugang.
Freie Gemeinde, wie kann ich mir vorstellen, was ist das für ein Ort? Wie viele Leute, also?
Das war eher wie so ein cooler Friedrichshainer Club. eigentlich. Mhm. Also ich weiß nicht, viele Leute kennen ja Freikirchen vielleicht gar nicht, aber man kennt halt vorwiegend die Großkirchen, also das heißt evangelische Kirche, katholische Kirche.
Mit diesen passenden
Gebäuden, ja, was halt auch viele Leute triggert wahrscheinlich, ne, weil die Christenheit hat natürlich eine dunkle Zeit hinter sich. Und wir sind es ja sowieso gewohnt, dass wir schlechte Nachrichten kriegen. Das heißt, was wir heute, die Konfrontation damit ist halt irgendwie Pädophilie oder mögen die Schwulen nicht oder keine Ahnung, lauter so Zeug. Damit haben Hexen werden wir halt, verbrannt. Haben Hexen verbrannt, ja, aber auch bis heute, ne? Wollen nicht, dass man Sex vor der Ehe hat und lauter also diese Sachen, die halt Leute irgendwie triggern und sagen, was soll der Scheiß? Das ist aber nicht einfach zu beantworten, würde ich sagen. Alle diese Fragen sind schwierig zu beantworten. Und da muss man schon, finde ich, bevor man urteilt, dann auch mal ein bisschen Plan kriegen.
Was unterscheidet denn die freie Kirche?
Denn? Genau, also weltweit ist es ganz selten, dass wir so eine staatliche Verknüpfung zur Kirche haben. Also dass eine Steuer bezogen wird, die dann der Kirche zugetragen wird. Das gibt es weltweit nicht so viel. Also USA ist jede Kirche eine freie Kirche. Das heißt,
du bist nicht an diese Steuer gebunden, deswegen
frei. Nee, die sind frei, deswegen ist es auch für viele Leute so blöd, weil die halt ganz schön, und da geht es halt viel um Knete, weshalb die gerne mal in so sektorale Richtungen gedrückt werden, aber die sind ja komplett spendenbasiert. Ja. Die müssen über Geld sprechen. Wenn du nicht spendest, dann können sie die Kirche nicht darstellen. Und die sagen, also irgendjemand, egal wer, kann ich auch machen oder kannst du auch machen, legt eine Theologie auf. Ich lege die Bibel so aus. Ich glaube, das ist so und so gewesen. Weil wir Christen haben ja unglaubliche Möglichkeiten der Auslegung, was jetzt zum Beispiel Muslime nicht so haben. Ne? Das heißt, da ist ja die ganze Textfindung anders. Also das heißt, ein Muslim glaubt an den Koran und Christen glauben nicht an die Bibel. Ne? Wir haben eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir glauben, die Bibel ist sozusagen wie ein Werkzeug, wie ein Instrument. Ne? Du kannst einen Hammer nehmen, aber du brauchst erstmal den Heiligen Geist, der den Nagel in die Wand schlägt damit. Und die Geschichte vom Koran oder von den Muslimen ist ja eine andere. Das heißt, Mohammed ist ja in den tiefen Schlaf gesenkt worden und dann hat Gott ihm den Wort für Wort eindiktiert. Das heißt, er wird wörtlich genommen. Deswegen haben wir unter den Muslimen eine viel, viel größere Einigkeit als unter den Christen. Bei den Juden, also die ursprungsmonotheistische Religion, haben wir natürlich auch eine starke Einigkeit, aber die sind auch recht isoliert. Also das heißt, werd mal Jude. Das ist nicht ganz unkompliziert. Christ werden.
Ich dachte, das wäre nur über Blut.
Eine Hochzeit, ne? Kann ich die Frau über Hochzeit? Ich weiß es gar nicht so ganz genau.
Aber sie muss dann auch konvertieren und vorher Unterricht nehmen, mehrmals.
Ja, ja, genau. Du kannst auch als ganz Freier, kannst du dir auch einen Rabbi suchen und Unterricht nehmen und so weiter. Also es geht. Ja. Aber eigentlich geht es nur über Hochzeit, also über das Weitertragen. So, ne? Sonst ist es schon sehr schwer. Christsein ist ein bisschen leichter, also eigentlich deutlich leichter. Und Moslem werden, da brauchst du ja nur diesen Einsatz sagen. Dann bist du halt Moslem. Ne? Die sind hier, ich glaube an Gott und nur den einen Gott und Mohammed ist ein Prophet. Und ich weiß nicht genau.
Das ist nicht mal an offizieller Stelle. Du sagst den für dich. Oder solltest du
das
schon?
Ja, ich meine, das ist ja auch das Urchristliche. Ne? Also Paulus hat ja auch, Leute stehen ja Texte in der Bibel, da hält irgendein Reiter an der Straße an und was macht ihr da? Na, wir taufen hier, alles klar, zack, auf geht's zur Umkehr. Also das heißt einfach, es geht ja immer um die Umkehr. Also die ganze Taufsituation geht ja darum, dich Gott wieder zuzuwenden und umzukehren. Deswegen werden ja auch keine Kinder getauft. Das ist ja auch so ein mittelalterliches Delikt, weil man halt gedacht hat.
Delikt heißt?
Eine Schandtat. Ja. Also das, man tauft keine Kinder.
Also tatsächlich wie das Juristische.
Man tauft keine Kinder? Aber man tauft ja Kinder.
Nee, also so zum Anfang der Christenheit haben sich die ganzen großen Herrscher erst auf dem Sterbebett taufen lassen, weil die natürlich daran geglaubt haben, dass es nur einmal möglich ist, sich von den Sünden zu befreien. Und das machen wir dann am liebsten am Schluss.
Lieber am Ende, klar.
Und dann wurde natürlich die Kindersterblichkeit im Mittelalter so wahnsinnig hoch, dass man das schon als Kind gemacht hat, vorsichtshalber, weil halt sehr, sehr viele Kinder gestorben sind und man halt geglaubt hat, die haben dann keine Chance.
Ja,
davon ist man, also Jesus hat keine Kinder getauft und Johannes auch nicht, also Johannes, der quasi der Ursprungstäufer war.
Das heißt, deine Kinder sind auch nicht getauft?
Nee, die dürfen noch nicht. Also Miller ist jetzt zurzeit so ein bisschen, dass sie, glaube ich, gar nicht mehr so genau weiß, ob sie Bock hat. Vor 2-3 Jahren war die noch ganz scharf drauf. Jetzt würde ich es ihr erlauben oder ich würde es auch machen, wenn sie das möchte. Aber, also kann sowieso jeder, ne? Das unterliegt nichts. Also diese ganze
Struktur. Der freien christlichen.
Na, auch sonst. Diese ganze Struktur, das ist ja auch der Teil, der viele Leute triggert, ne? Was ist die Kirche als Institution? Und was macht die? Und was setzt die für Regeln auf? Also als ich Christ wurde, hat mein Papa auch gesagt, ich wurde auch katholisch erzogen. Aber das ist was völlig anderes. Da hat Gott gar nicht viel mit zu tun. Das heißt, du ziehst dir sonntags einen ordentlichen Anzug an und hast gewisse Regeln, denen du unterliegst. Aber das spricht eigentlich gegen alles, was Jesus gemacht hat.
Du ordnest dich unter. Das ist eigentlich, und du hinterfragst nicht so viel. Ich glaube, ich kann mich erinnern, da gab es immer so einen Predigtteil, wo so ein bisschen tagespolitische Sachen waren, aber ansonsten war das eigentlich so ein Ritual, was Kinder meiner Meinung nach.
Sebastian war Messdiener.
Die wenigsten verstanden haben. Also man hat halt einfach Vorgaben bekommen, hat das nachgemacht, aber irgendwie so richtig plausibel erklärt, trotz Religionsunterricht hat es mir nicht. Oder ich habe kein Erleuchtungserlebnis oder kein.
Ja, wenn du Bock hast, ne, dann erkläre ich dir alles.
Bin dabei.
Oder es ist ganz viel, ich meine, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Also ich würde sagen, für so Leute, die damit nichts zu tun haben, weiß ich dann mehr als die. Und für Leute, die da so im Thema sind, also auch die Christen, die ich kenne, würde ich ja trotzdem noch sagen, dass ich mich ganz gut auskenne. Aber ja, dann gibt es auf der anderen Seite wieder massenhaft Leute, die kennen sich einfach 100-mal besser aus als ich.
Bist du getauft?
Ja.
Du hast dich im Nachhinein als Erwachsener taufen lassen.
Genau.
Und was ist dein Taufname?
Nee, sowas gibt es da nicht.
Ach so.
Nee. Und ist das ein Ritual?
Also ja, ist ein schönes Ritual.
Ja, also ist jetzt.
Musste ich schon weinen.
Was passiert dann?
Die Idee ist ja, dass der Heilige Geist, dass du dich öffnest für den Heiligen Geist. Also in der Trinität, also in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ne, gibt es also Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Das heißt, der Teil Gottes, der in dir wohnt. Du kannst auch, wenn dich Heiliger Geist triggert, kannst du auch, ich bin spirituell sagen, weil es einfach übersetzt in eine andere Sprache, aber es heißt das Gleiche. Aber spirituell sein finden ja alle mal hochinteressant, und wenn in mir wohnt der Heilige Geist, dann sind alle so, was ist denn das für ein Freak?
Ja,
und die Leute gucken ja auch insgesamt gerne in fremden Kulturkreisen. Das heißt, viele können mit dem Buddhismus oder mit dem Hinduismus viel anfangen. Obwohl das echt auch knackige Religionen sind, also nicht unterschätzen so, ne? Wir kennen ja hier nur Buddhismus Light, aber diese ganze Grundidee, also wo der große Unterschied ist, dass man quasi in diesen Religionen glaubt, wenn du nur lang genug dich auf dich konzentrierst und in dir suchst, wirst du in dir irgendwann quasi diese Erleuchtung und die Göttlichkeit finden und aus diesem Reinkarnationszirkel ausbrechen können, der dich quasi im Leben, was Leiden ist, ja die erste edle Wahrheit, so heißen die vier edlen Wahrheiten vom Buddha, dann wirst du ausbrechen können. Und das glauben eben die monotheistischen Religionen nicht. Die glauben, das wahre Göttliche liegt eben nicht in dir, sondern außerhalb von dir. Also wende dich nach außen. Und wir dürfen uns auch in unseren Sorgen und in unseren Problemen und so, wir dürfen uns halt nach außen wenden.
Oh, das entspricht mir mehr.
Das merke ich schon. Ja, das, guck mal, probier mal Gebet aus zum Beispiel. Ne? Da gibt es halt Studien drüber, ob du jetzt glaubst oder nicht, musst du niemanden benennen, aber einfach formulieren, wofür du dankbar bist. Also man formuliert ja im Gebet gerne so Dankbarkeit, Bitte und Fürbitte. Gott, ich danke für, ich bitte dich um, und ich bitte auch für den das. So, das ist immer ganz schön, so ein Gebet aufzubauen.
Sag das nochmal in Ruhe, für jeden, der gerade Lust hat, das abends auszuprobieren.
Na, macht, was ihr wollt. Also betet, wie ihr wollt, und auch zu wem ihr wollt. Aber
Einstieg, sowas
aber mal haben. So auszuformulieren, wofür du heute dankbar bist und worum du auch bittest für die Zukunft und worum du auch für andere bittest. So.
Okay.
Das ist eigentlich ganz schön, das macht was mit einem. Wenn du das mit Kindern machst, das öffnet das schon auch irgendwie so einen Horizont für diese geistliche Welt, die ja unanzweifelbar nun mal existiert. Also Begegnungen mit der geistlichen Welt haben wir in jeder Gehaltsklasse auf der Welt, in allen Regionen, völlig unabhängig von Stellung oder irgendwas. Also man kann nicht sagen, dass es das nicht gibt.
Man kann es ausblenden.
Ja, aber auch das, wir unterliegen hier auch ganz komischen Breitengraden. Also so wenig Gläubige wie zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Mitteldeutschland gibt es nirgendwo auf der Welt. Also statistisch nirgendwo. Das heißt, wenn du bei Wer wird Millionär wärst und fragen würdest in der Welt, wie viele Leute glauben an Gott, dann würdest du ja sagen, weil es einfach über 90% sind. Jetzt erstmal egal, in welche Richtung. Und dann können wir gerne streiten oder diskutieren, wer es denn ist. Und am Ende ist es auch scheißegal, weil wir werden ja sterben oder wenn wir es halt wissen. Und ja, entweder ist es eben das eine oder das andere, aber ich bin ganz überzeugt davon, auf jeden Fall ist es ein liebender Gott, da bin ich ganz sicher. Wobei jetzt auch gleich bei allen die, was ist mit Gott und dem Leid, Frage aufploppt.
Ja, ja, immer dieses, wenn es einen Gott gibt, warum will er dann das?
Ja, aber das sagen auch vorwiegend Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, weil das lässt sich gut erklären. Also es lässt sich gut erklären, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also all diese Fragen, also all diese großen ist ja Triggerpunkte. Jetzt eine
Abfängfrage. Also das ist ja jetzt wie bei, wenn jetzt Veganismus oder das, die Fragen sind ja nie, wie kann ich das werden, also interessiert, sondern immer schon ja, so, dass du ja keine genau. Antwort hast oder dass die Antwort ja. nicht zugelassen wird. Dementsprechend braucht man sich auf die Diskussion nicht so richtig einlassen.
Ja, na, doch, ich lasse mich da total ja. gerne auf ein, weil die erstmal wäre natürlich die Frage, willst du es dann tatsächlich wissen? Also willst ja, du eine Antwort genau, haben?
Das, stellen,
das ja. ist das, was du meinst. So. Und dann kann man dann bitte offen sein. Also dann bleib bitte auch offen. Dann ja. kann man versuchen, also soweit das geht, ne? Man kann aber versuchen, was zu erklären.
Aber machst du dann irgendein. Also du fragst, willst du es wirklich wissen? Wenn du dann merkst, der will eigentlich einen Diskurs nur haben. Und
ja, wenn du einfach nur plump damit rauspoltern willst, naja, okay, das bin ich gewohnt, das kenne ich. Wenn mhm. du sagst, du bist Christ, was ist denn hier? Die fassen kleine Jungs an. Ja. Okay, ist doof, ist passiert. Aber willst du jetzt ernsthaft, also bist du interessiert? Interessiert dich das, was man darauf antworten kann, weil natürlich machen sich Leute da ausgiebig Gedanken über diese Frage. Also diese Frage Gott und das Leid, die heißt die TODC-Frage im Fachbereich. TODC-Frage. Also Theo ist immer Gott, ne? Ja. Und ich weiß denn gar nicht, was der Rest. TODC müsste man mal aus dem Latein, ich weiß nicht, was es ja. genau heißt. Aber da haben Leute ihr ganzes Leben mit verbracht, sich nur mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Mhm. Natürlich ist sie kompliziert, die ist nicht einfach zu beantworten. Mhm. Ja, und so, naja, so, ich weiß nicht, jetzt habe ich den Faden verloren. So bin ich Christ geworden und dachte, ja, das wird wohl, also vor allem durch die Auferstehung, ne? Auferstehung ist schon das, wo ich dann eingestehen musste, das wird, irgendwas wird da gewesen sein.
Und die Beziehung zwischen der freien Kirche und der evangelischen oder katholischen Kirche, wie sieht das da aus?
Unterschiedlich. Also es gibt Freikirchen, die sind sehr dicht an Landeskirchen dran. Oder so ein Freund von mir, der geheiratet hat, hat auch in der Landeskirche geheiratet, da haben wir das Gebäude einfach bekommen. Ja. Ich habe da Musik gemacht und die haben das Gebäude bekommen. Das war gut.
Wie ist das bei dir oder bei euch?
Ich bin zurzeit in keiner Gemeinde, weil die in Friedrichshain, dieses war so ein kleiner Abzweig von dieser Muttergemeinde, die ja. im Tempelhof ist. Und je mehr ich gelernt habe, also erstmal ist die ein bisschen aufgesprengt worden, als es da so einen Pastorenwechsel gab und mit dem Neuen konnten nicht alle so gut. Mhm. Und je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, desto weniger konnte ich eigentlich deren Theologie so folgen. Hm. Also die haben so schon so ein paar Sachen, was so gerade so Sexualethik betrifft und so, die würde ich sagen, die hauen so nicht hin. Mhm. So. Unterm Strich ist es mir trotzdem wichtig zu sagen, dass die alle wahnsinnig viel gute Sachen machen. Also auch die Landeskirchen machen wahnsinnig viel gute Sachen. Das meinte ich vorhin mit, wir kriegen ja nur schlechte Nachrichten. Mhm. Aber wir haben bis heute über 80% aller sozialen Einrichtungen weltweit sind christlich. Also dieser ganze Barmherzigkeitsgedanke, den es heute auf der Welt gibt, der ist christlich. Also alles, wonach wir uns heute ausrichten, unser ganzer Kulturkreis, kommt aus der Zeit und aus der Gegend. Also wir benutzen heute das Wort orientieren immer noch, wo das Wort Orient drinsteckt. Also das Wort kommt daher, alles, was wir tun, wir richten uns danach aus. Und das muss man schon zur Kenntnis nehmen. So, selbst der Dalai Lama hat gesagt, Leute, was wollt ihr alle? Guckt doch mal erstmal in eurem eigenen Kulturkreis. Ihr habt eigentlich eine tolle Kultur, wenn man die mal so ein bisschen reanimieren könnte.
Jetzt bin ich voll reingefallen. Spannend reingefallen. Hast du Antworten für deine Beziehungen bekommen? Weil du vorhin es kurz so gesagt hast, dass das dann auch nach der ersten Trennung von der Mutter von Miller und so anfing.
Also ich würde schon, so sehr ich beide dieser Frauen schätze, sagen, dass ich mit beiden nicht gut zusammengepasst habe. Das schon. Vielleicht ist es auch so einfach.
Okay.
Also keine Ahnung.
Vielleicht. Keine komplexere Sache.
Ja, das wird schon viel mit mir zu tun haben. Ja. So, ne? Aber natürlich auch immer mit der Konstellation. So. Mhm. Aber hat nicht hingehauen. Ach, man muss auch nicht immer alles hinterfragen. So. Also das ist so.
Ach, das dann doch.
Nee, ich weiß nicht. Das ist so, das ist ja auch müßig. Ne? Also das macht ja auch die Selbstliebe problematisch, die ja irrsinnig wichtig ist. Wenn du irgendwie denkst, ich habe da irgendwie Kack gemacht und so. Also,
ich bin schuld
und das ist ja, diese Schuldfrage ist ja in den allermeisten Fällen total hinfällig, so, ne? Irgendwer ist vielleicht schuld oder auch nicht oder die Situation ist schuld, aber naja, Vergangenheit halt, ne? Mhm.
Wie viele kirchliche, wie viele christliche Symbole hast du nach der Zeit dann auf deinem Körper tätowiert? Oder also hast du es dann versucht?
Ich hatte schon christliche Symbole tätowiert, bevor ich Christ war. Mhm. Also Hannes hat mir tatsächlich hier so ein Kreuz, so eine meiner ersten Tätowierungen von Hannes tätowiert, mit der Hand noch damals.
Und es war dein Wunsch? Das hat er ja nicht.
Absolut, genau. Also Hannes hat mich jetzt nicht angeschnallt und mir ein Kreuz tätowiert.
Ja.
War mein Wunsch. Und jetzt, also seit ich quasi Christ geworden bin, was ja noch gar nicht so lange ist, also vielleicht drei Jahre, kam so ein bisschen was.
Um es so was, zu...
Wo ich Bock drauf hatte, weil es auch ein neues Feld aufmacht. Ja. So, ne? Und denke, hey, jetzt kann ich mir christliche Sachen tätowieren jetzt lassen und jetzt kapiere ich es auch.
Ja.
Also jetzt kapiere ich auch, was Psalm 23 heißt oder so, ne? Oder so. Aber jetzt
hast du schon dreimal Psalm 23 gesagt.
Was? Na, weil den halt jeder 23. kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So. Den kennt ja wirklich. Nee? Kennst du nicht?
Nein.
Ah, ich dachte, wenn man einen kennt, kennt man halt den.
Du?
Ich kenne den Spruch, aber den
Satz. Ja, den Satz kenne ich auch.
Welcher das ist, kann jetzt nicht jeder abrufen. Ja. So,
nee, der Herr ist mein Hirte, kenne ich als Satz. Ich wusste nicht, in welchem Psalm der verankert ist.
Ja, in dem Buch der Psalmen. Ziemlich alt, 3000 Jahre ungefähr.
Was besagt der?
Ah, das sind exegetische Fragen. Er sagt jedenfalls nicht, dass wir Schafe sind. Also man muss die Texte immer ganz genau angucken.
Okay.
Das ist meistens der Vorwurf.
Ja, gibt's deinen eigenen, ich will überhaupt keinen Hirten.
Genau.
Aber ist ja eigentlich relativ simpel. Ne? Guck dir mal einen Hirten an. Der läuft nicht vorne weg vor seiner Herde, sondern er läuft mitten unter ihnen. Und die Schafe kriegen das fast nicht mit. Aber manchmal kriegen sie wie so einen kleinen Stups und dann sind sie wieder auf dem richtigen Weg. Und eigentlich ist der so bei ihnen und versorgt sie. Und die Schafe wissen das. Irgendwie ist es so, ist es ganz schön.
Aber da sieht man wieder diese Perspektivsache. Du kannst es natürlich als Tyrannen sehen.
Ja,
oder
aber guck dir wirklich realistisch mal einen guten Hirten unter seinen Schafen an. Der ist überhaupt kein Tyrann. Das funktioniert mit Schafen gar nicht. Dafür sind die zu doof und zu dickköpfig. Also du kannst nur unter denen sein und sanft mit ihnen umgehen und ihnen hin und wieder mal einen kleinen Stups geben. Also ich habe tatsächlich schon den Eindruck, dass Gott da ist und involviert ist in mein Leben. So. Aber ist schon, also Paulus sagt, er wohnt in einem verborgenen Licht. Also ist jetzt nicht so, dass wir den irgendwie abrufen können. Also wir können jetzt nicht die Bibel aus dem Regal nehmen, aufschlagen und da ist er dann. Mhm. Also Gott zeigt sich, wenn er meint, du brauchst das und er hat Bock drauf oder keine Ahnung. Aber ich meine, wer bin ich, dass ich da irgendwie was drüber weiß?
Weiß ich, dass das Erlebnis, an was ich vielleicht gerade denke, das war, wo er sich gezeigt hat.
Ja, also ich hatte auch nicht viele, aber ich dachte dann, ja, okay, das war jetzt nicht mal mehr subtil. Also ich hatte auch was, wo ich dachte, das ist eindeutig. Also ist für mich eindeutig. Und könnte ich jetzt fast mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand denken kann, das kann ja mal Zufall gewesen sein.
Also, wenn das einfach außergewöhnliche Ereignisse sind, die du dir so mit deinen nicht mehr erklären kannst. Also so nehme ich es wahr, wenn ich so, manchmal sind so Synchronizitäten, aber manchmal denke ich so, oh krass, also das so, also ich habe auch körperliche Gänsehaut oder irgend sowas, körperliche Reaktionen, wo ich dann merke, hui, da passiert ein bisschen mehr. Was ich mir nicht erklären kann. Deswegen war es ja, das Wort Glauben gibt es ja auch, wenn das jetzt alles Wissen wäre und Wissenschaft, was man nachlesen könnte, bräuchte man
das
nicht.
Darf man, also das sind die sagen, die haben es begriffen, die sind die gefährlichsten. So, dann wird es dogmatisch und dann funktioniert es nicht. Also man muss immer dabei klarstellen, wir wissen gar nichts. So, wir wissen einen Wimpernschlag, wenn wir Schweine haben. Aber man kann ja auch bei den Sachen, die ich nicht beantworten kann, denke ich, ja, das werde ich schon früher oder später erfahren. So, ne? Und wenn tatsächlich einfach nur aus ist, was auch physikalisch das Unwahrscheinlichste ist, also einfach so vom Wandel von Energien und so, wie wir das in der Physik halt kennen.
Tod.
Ja, also wenn das wirklich so ist, naja, dann ist ja auch egal, oder? Dann hab ich jetzt nichts Blödes gemacht in der Zwischenzeit, sondern war gut für mich.
Ich finde jetzt, wenn Leute jetzt so die 10 Gebote sehen oder sowas, dass ich mich da so streng dran halten muss, weil ich dann irgendwann in die Hölle komme, kann man ja so sehen, oder du kannst auch so als Lebenshilfe sehen oder als, wie man ein entspanntes Leben macht. Das ist jetzt nicht so, dass ich komplett...
Also guck dir die lieber nicht an, würde ich sagen.
Ja.
Also erstens gibt es eine Hölle, gibt es in der Bibel nicht. Ne?
Ja.
Es ist da nirgendwo thematisiert.
Ja.
Den Teufel gibt es auch nur an ganz anderen Erscheinungen. Also es gibt diese Dualität, von der manche Kirchen auch noch sprechen. Also der eine kämpft gegen den anderen. Das existiert nicht in der Bibel. Also lest nochmal nach. Und die 10 Gebote muss man auch ganz genau betrachten, an wen sind die gerichtet und so. Ne? Also die werden ja, das wurde mit dir vielleicht gemacht, ne? Du sollst deine Eltern ehren, also dass die, diese waren aber nicht an Kinder gerichtet. Du sollst als Erwachsener in der Antike, sollst du deine Eltern versorgen, weil es gibt keine Krankenversicherung, es gibt kein soziales Netz und so weiter. Also ehre bitte deine Eltern. Mhm. Du hast in der Antike 10 bis 20 Kinder als deine Altersvorsorge zur Welt gebracht als Frau. Und davon überlebten 2/3, wenn du Schwein hast und möglichst viele Jungs hoffentlich und Männer und dann warst du ganz okay aufgestellt, mhm. aber man muss sich die Gebote genau angucken,
in diesem historischen Kontext,
an wen sind sie gerichtet, mhm. an wen richten sich diese Texte.
Mhm. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Das passt jetzt auch so schön. Mhm. Ja, ist allerdings was völlig anderes. Also ich habe ja jetzt nochmal vor einer Zeit angefangen, Wirtschaftsmediation zu studieren. Mhm. Und
Wirtschaftsmediation.
Ja, bekannter ist es wahrscheinlich aus der Paarmediation, ne? Weil so Familienberatung und Paarberatung und so kennen ja viele. Mhm. Also Mediation ist erstmal Konfliktstrukturierung, ja, nicht Bewältigung. Das müssen die Medianten selber machen. Mhm. Also du strukturierst Konflikte. Und das hat mir tatsächlich einfach ein Typ erzählt, mit dem ich mal gequatscht habe, dass er das gemacht hat und irgendwie hatte ich da Bock drauf. Mhm. Und in der Zwischenzeit kristallisiert sich mehr heraus, dass ich an Paaren eher interessiert wäre, wenn ich überhaupt damit arbeite. Wirtschaftsmediation richtet sich halt an Konflikte innerhalb von Unternehmen oder unter Unternehmen. So, ne? Also das Studium ist erstmal fast das Gleiche, mhm. nur dass meine Fallbeispiele halt andere sind. Ne? Hier der Händler hat zu dem Verkäufer bla gesagt und jetzt wer zahlt das Porto? Ja. Also Unternehmenskonflikte und ansonsten hast du halt die Fallbeispiele aus Familien und so. Aber du lernst erstmal ähnliche Dinge. So. Mhm. Also reflektieren und Perspektivwechsel einnehmen mhm. und dieses Vier-Ohren-Modell, was man kennt, und diese ganzen gewaltfreie Kommunikation viel. Ja, und das ist eine reine Fernuni. Mhm. Das heißt, ich muss das ganz alleine, diese Hefte lesen, Aufgaben lösen und
wo
einschicken.
Machst du das?
Zu Hause.
Bei welcher, nee, an welcher Uni, meine ich?
EKD heißt die, glaube ich. Joa.
Irgendeine
Fernuni halt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Qualität so wahnsinnig gut ist. Also es ist schon gut, aber ich fühle mich jetzt nicht total umsorgt. Also ich kriege immer eine 1 auf alles, was ich einschicke, auch wenn ich mir nicht so Mühe gebe.
Aber das ist doch nicht. Ich habe mich schon gewundert. Ich mache nämlich auch sowas für Sexual- und Paarberatung.
Ah, okay.
Und ich habe auch immer schon so gute Sachen zurückbekommen.
Ja. Und auch so schnell, dass man denkt, hast du doch nicht gelesen.
Nicht schnell ist bei mir nicht. Nee, schnell ist es bei mir nicht.
Bei mir ist eine halbe Stunde später, kommt meine 1 zurück.
Ach so, oh nee.
Ich habe auch ein bisschen was Copy und Paste da jetzt in der Zwischenzeit gemacht.
Dass du es aufnimmst.
Ich bin nicht so für Augen zu und durch, ich bin eher für Augen auf und durch. Also ich muss schon die Augen aufhaben, damit ich das durchstehe, aber es nervt mich total.
Dieses Studium jetzt.
Total. Ja, also ich hätte lieber ein bisschen Präsenz gehabt und jemand, der was erzählt und
Hast du es aber erst extra genau gemacht? Weil ich habe es gemacht, damit ich eben keine Präsenz haben muss. Und jetzt finde ich es doof, dass es keine gibt.
Nee, ich habe das mit meinem komischen Lebensmodell mit diesen Kiddies hin und her. Okay. Und du hast dann bei diesen Präsenzsachen immer wieder, die sagen, es ist total Arbeitszeiten, ist total familienfreundlich, ist immer abends. Und ich dachte, nee, ich kann aber nun mal nicht abends irgendwie. Ich bin alleine mit Kindern. Und wenn wir so Pflichtseminare haben, immer ganz super, ganz arbeits- und familienfreundlich, immer am Wochenende.
Ja, und merkwürdige Städte, ne?
Na, ich hatte auch eine Schule in Berlin, aber dann war noch die komplette Planung schon durch, aber ich habe nur mal jedes zweite Wochenende Kinder und dann gucke ich mir die ganzen Pflichtseminare an und dann haben wir irgendwie von den 6 Stück halt 2 auf diese Wochenenden und dann dachte ich, dann kann ich es nicht machen, weil wir wechseln das nie. Also wir wechseln nie diese Wochenwechsel, die bleiben seit 12 Jahren gleich, sonst wird man irre und das ist also mein Augen auf und durch Erlebnis. Jetzt habe ich aber nicht mehr viel. Ich muss jetzt nur noch quasi Abschlussarbeit schreiben und dann verteidigen vor der IHK und dann.
Was passiert danach?
Mit diesem Studium?
Mhm.
Also lege ich erst. Ich werde jetzt Tätowierer. Ich lege das erstmal weg.
Du eröffnest nicht gleich noch Räumlichkeiten für Beratung.
Nee. Also wenn, dann sollte man sich wahrscheinlich am Anfang auch einmieten oder mit Leuten das zusammen machen. Mhm. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch mal durchkalkuliert und es. Naja, dass es sich lohnt, ist jetzt auch gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Und mir hat eine befreundete Paarmediatorin auch gesagt, sie hat das Gefühl, es gibt durch diese vielen Ausbildungsmöglichkeiten auch wirklich inzwischen mehr Mediatoren als Medianten.
Ja.
Und Wirtschaft ist halt total aufstrebend, weil du halt diesen Konflikten vor Gericht aus dem Weg gehst und es dann doch sehr viel günstiger ist als ein Gerichtsverfahren, aber sehr viel besser bezahlt als Paarberatung. Mhm. Aber ich hab, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Mir ist das doch scheißegal. Also was so Unternehmen untereinander, ich weiß nicht, ob ich mich da so reinfinden kann. Ich, weißt du, das sind immer so, das sind so, naja, so erste Weltprobleme, die, die
ja, ja.
Aber ich habe total viel gelernt jetzt. Das ist so ein Jahr ungefähr und ich habe wirklich viel, also ich habe mich auch vorher schon viel über so Personalmanagement-Sachen damit beschäftigt und gewaltfreie Kommunikation eh schon ganz viel und ja, lauter so Sachen, aber doch, ist gut.
Und was war daran das Augen-auf- und Durcherlebnis, dass du es machst oder dass du es jetzt irgendwie durchziehst überhaupt?
Also da liegt dieser Stapel Hefte und du weißt, du musst den, also dieses, das aufzuschlagen und anzufangen und es nervt total, macht mir keinen Spaß. Ansonsten, naja, bin ich eigentlich in einer recht komfortablen Situation, dass ich das nicht so muss. Ich fand total überraschend, ich habe so viele von euren Podcasts gehört, wie viele sagen, na das heute. Wie? Ist euch das auch aufgefallen? Ach, dass viele, Podcast, viele bei dieser Frage gesagt haben, na, dieser Podcast, na aber du bist doch freiwillig. Also ich verstehe es nicht verstanden. Viele, okay, Augen zu und
durch. Genau, müssen nicht durchringen. Ne? Mhm. Das ist ja das.
Es geht glaube ich um diese Gefühle.
Aufgeregt sein, Angst haben, man kann nichts erzählen, das alles.
Ja, ja, ihr merkt, das Problem habe ich nicht.
Hattest du nicht als Rampentier.
Ja, wenn es erstmal am Anfang dachte ich, na mal gucken, aber.
Streichelst du mich gerade, weil ich auch ein Rampentier bin?
Ja, welches Rampentier ist er denn?
Ach so.
Ja, ich habe gesehen, dass du in einer Band singst, ne, mit Jan.
Jan Ebel?
Mhm.
Ja, also nicht mehr.
Den habe ich mal tätowiert.
Also, ach so, lustig. Ja, ja, nee, nicht mehr. Also wir haben also Corona, die Band ja still. Corona und die Kinder von allen meinen männlichen Bandmitgliedern haben diese Bands alle stillgelegt. Ja, ich bin, also ich leide unter den Kindern, die von meinen männlichen Bandkollegen eher. Sternzeichen willst du haben. Ich finde es immer scheiße, wenn du mich mit dann online fragst. Weil
ach so.
Also live fragst jetzt im Podcast.
Dann offline.
Weil dann, ich bestätige jetzt von Folge zu Folge, dass ich gar keine Ahnung habe. Weil ich nur Stunden habe, um es zu erraten.
Wir machen das geheim.
Wir machen es
geheim. Hinter dem Vorhang.
Ja, ich rate nachher. Wer, was können wir denn jetzt für einen Aufruf machen eigentlich für Johannes? Stefan.
Ein Aufruf?
Na, wir sagen ja am Ende, bei dem Tätowierer würden wir sagen, oder der Tätowiererin, dass wer sich natürlich tätowieren lassen möchte.
Oh, das könnt ihr bei mir auch sagen. Dann habe ich ganz viel so.
Stimmt. Also wer auf jeden Fall richtig Bock hat, beim vierten Versuch von Johannes Hohlfeld sozusagen mitzuwirken, wenn er Tätowierer wird im Jahr 2022, dann schreibt er ihm. Wer wirklich ernsthafte Fragen und Hinweise möchte, zur Stadtmission in Berlin.
Ja, oder, warte mal, Klamotten loswerden ist schwierig, ne? Da wäre ich bestimmt total zugeladen.
Ja, nee, wirklich vielleicht, nur wenn es ernst gemeinte, wirklich fragen, weil man da wirklich sich irgendwie engagieren will.
Ja, wie man da helfen
will. Nicht jetzt 200 Nachrichten, ja. Dann kann man Johannes bei Instagram finden.
Unter Johannes?
Johannes Hohlfeld.
Johannes zusammengeschrieben? Hohlfeld.
Ich glaube, einfach zusammengeschrieben.
Oh, perfekt.
Oder?
Seinen Laden findet man auch im Internet.
Hohlfeld Friseure.
Hohlfeld Friseure, ja. Also wenn man Hohlfeld googelt, dann findet man alles Mögliche.
Und wer jetzt schon einen Friseurladen hat, wo es gerade sehr schwierige Teamstrukturen gibt, der könnte quasi dich auch schon fragen, ob du helfen kannst.
Ach so, Beratung. Oh, krass, hier machen sich Felder auf. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt... Ich bin
der Beraterin insofern.
Ah, echt? Okay, interessant. Jetzt bin ich ja gespannt, was auf meinem Insta-Profil passiert nach diesem Podcast.
Es war sehr.
Ein bisschen Zeit hast du noch, es dauert noch eine Weile, ehe es ausgestrahlt wird. Ja. Bereite dich gut vor.
Ja. Bis dahin ist das dann auch alles. Bis dann habe ich dann schon eine Maschine.
Ja.
Und eine Liege.
Pan.
Und den Pan. Vertrag.
Ja, klar.
Mit Cheyenne.
Und einen Vertrag mit Cheyenne. Ich setze immer den Hashtag, bis sie drauf kommen.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant.
Ah, vielen
Danke euch.
Interessant und aufschlussreich. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.